Pokémon. Oh, die Ben Gave ist wieder auf. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute reden wir ein bisschen über Pam und Tommy. Das sind zwei Freunde von mir, Olli, Olli World. Ich weiß ja, wer der Olli ist. Und über das Buch von Boba Fett. Ach, ich kann gar nicht lesen. Da bin ich wieder da. Hallo und herzlich willkommen aus der Man Cave. Ich bin Maxi. Ich bin gerade frisch aus den Niederlanden wieder zurück in Deutschland. Und da geht's wieder runter. Ja, hallo. Ja, ich bin wirklich gerade aus dem Auto gesprungen, weil ich war gerade noch quasi in Holland. Heute Morgen noch in Holland aufgewacht und heute Abend schon hier wieder in Aschaffenburg, um euch die Woche zu versüßen mit einer neuen Folge Man Cave. Das ist der Aufnahmetag, ein Sonntag, der Tag des Super Bowls. Mein bester Freund hat gestern von Paul Ripke ein Ticket bekommen, um zum Super Bowl zu gehen. Und ich sitze zu Hause und esse ein Oreo-Cheesecake. Das ist doch auch ganz lecker. Es war aber tatsächlich ganz schön die Woche. Ich bin in meine Zweitheimat quasi gefahren. Also so fühlt sie sich zumindest für mich an. Ich habe dort nicht wirklich ein Haus oder eine Wohnung. Nach Bergen, Bergen an See. Beziehungsweise diesmal war ich nicht in Bergen an See, sondern in Bergen. Das ist das kleine, die Stadt quasi vor Bergen an See. Bergen an See ist halt die Stadt, das Dorf am Meer. Und das andere ist das Dorf vor dem Dorf am Meer. Ist aber auch eigentlich das Schönere. Also Bergen ist tatsächlich ein bisschen schöner noch, weil es so ganz viele kleine, verwinkelte Gässchen hat. Und da gibt es wahnsinnig viele schöne Ferienwohnungen. Und da habe ich mir einfach was gemietet. Es war so ein bisschen spontan tatsächlich. Ich habe erst Samstag gebucht und bin dann Montag losgefahren. Und habe zwar von dort auch ein bisschen arbeiten müssen, weil die Woche bei Nerdy Turdy World bzw. Nerdy Turdy Gang war doll. Aber es hat trotzdem eine Menge Spaß gemacht und auch viel gebracht und man konnte ein bisschen runterfahren, man war ein bisschen laufen. Ich gehe dann immer gerne so ein bisschen in verschiedene Städte, war mal in Haarlem, war mal in Alkmaar, war mal am Bergen und See, ich war im Meer und habe da was essen, da mal was geholt, ansonsten auch einfach mal hingesetzt und habe tatsächlich auch so ein bisschen was gucken können. Ich hatte natürlich das in Anführungsstrichen Problem, dass genau in diese Woche das Finale von Book of Boba fiel. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil man da, sage ich nicht, die Heimkino-Erlebnis-Vibes hat, wie man sie zu Hause hat. Ne? Das ist halt einfach, mein Fernseher hier ist dann doch ein bisschen größer und die Anlage, ich habe jetzt keine Dolby Surround Digital Dolby Atmos Anlage, sondern ich habe einfach so eine sehr gute Stereoanlage, die reicht mir aber auch. Und einen großen Fernseher und dann macht das natürlich alles noch ein bisschen mehr Spaß, in Anführungsstrichen. Aber ich habe das trotzdem sehr genießen können, beziehungsweise wir reden heute darüber, was man am Finale von Book of Boba genießen konnte und was vielleicht auch nicht. Und ich habe dann sogar nochmal im Hype am Mittwoch oder in meiner Hingabe für diese Serie und für meine Star Wars Hingabe nochmal Mittwochabend, um auch die Review, um hier nochmal ein Gesamtbild der ganzen Serie zu machen, nochmal die komplette Staffel reingefahren und deswegen werden wir heute nochmal, nachdem das in der letzten Ausgabe auch schon Thema war, nochmal ausführlich über Book of Boba reden und dann habt ihr es geschafft. Aber nur bis Mai, weil dann kommt Obi-Wan, wie wir die Woche erfahren haben. Am 25. Mai kommt Obi-Wan auf Disney+. Da freue ich mich extrem krass drauf, weil Ewan McGregor quasi in seine Paraderolle als als Obi-Wan Kenobi treten wird und Hayden Christensen auch als Anakin bzw. Darth Vader in Erscheinung treten wird. Also ich bin ultra gespannt, was das wird, aber da kann man nur viel mutmaßen. Zwischendrin kommt da noch Moon Knight, eine neue Marvel-Serie, die einen ganz anderen Ton anschlägt, in der Oscar Isaac die Hauptrolle übernimmt. Es gibt jetzt einen Trailer, es gibt jetzt erste Bilder. Er war jetzt auf dem Cover, ich glaube, von der Empire. Oder heißt die Entertainment oder Empire? Ich weiß nicht mehr. Es gibt ja verschiedene so Entertainment-Magazine. Und die hatten so einen Exklusivbericht. Das haben die ja oft dann. Die haben ja auch als Episode 8 oder 9 gemacht worden, haben die dann halt exklusive Fotoshootings im Vorfeld. Und da kann man dann schon so ein bisschen mutmaßen, was da auf einen zukommt und nicht. Dann kam die Woche auch ein neuer Jurassic World Trailer raus für Jurassic World 3. Der hat mir auch echt Spaß gemacht. Alle sind wieder da. Also alle, die man quasi kennt aus dem alten Teil. Zumindest die obere Liga. Allen voran mein ewiger Man-Crush Jeff Goldblum, den ich einfach nur liebe. Aber auch hier, ich habe seinen Namen gerade vergessen, aber er spielt Alan Grant. Und wie heißt sie? Ellie Sattler. die wir auch, auch dessen Name der Schauspieler mir auch gerade entfallen ist. Judy Greer? Nein, Judy Greer ist jemand anders. Auf jeden Fall, alle drei aus dem ursprünglichen Team sind am Start. Dann wurde ein ganz tolles Lego-Set noch angekündigt, die Woche zu Jurassic Park 1. Mit der ikonischen Szene, wie der T-Rex auf das Auto tritt. Also es ist sehr, sehr viel los in der Welt der Popkultur gewesen. Aber wir wollen uns heute natürlich ein bisschen begrenzen, weil ich mich die Woche aber so viel mit Star Wars beschäftigt habe. Ich habe dann auch noch angefangen, ich habe dann noch fast Bad Batch fertig geguckt, das hatte ich nämlich noch offen. Dann lief ja auch noch Pam und Tommy weiter, dann habe ich noch ein bisschen was gezockt, nämlich Olli Olli World, darüber werden wir heute auch noch reden. Und ich habe leider es nicht geschafft, Dying Light ordentlich anzuspielen. Ich habe 1,5 Stunden Dying Light verbracht und deswegen ist das heute outgesourced. Kuro wird heute Christian Kurowski von Game 2 wird heute quasi für mich in die Bresche springen und wird für euch die Review darlegen zu Dying Light 2. Eigentlich sollte sie Kevin machen, aber Kevin hat zeitlich leider nicht geschafft. Das Interessante ist, Kevins Review wäre deutlich positiver gewesen als die von Kuro. Kuros Review, aber werdet ihr später selber dann euch ein Bild von machen können. Aber erstmal kommen wir zu schlechten Nachrichten, bevor wir dann zu vielen schönen anderen Sachen kommen. Und zwar möchte ich ganz kurz mal meinen Streaming-Plan ansprechen oder generell mein Streaming. Ihr habt ja sicherlich die letzten Wochen und Monate gemerkt, das Streaming von der Man Cave ist ein bisschen zurückgegangen, was den Output angeht. Ich hatte ja diesen twitch.tv/die-Man-Cave-Kanal, habe ich. Und ich habe es die letzten Wochen und Monate nicht geschafft, ordentlich vernünftig zu streamen. Ich habe knapp 3 Jahre gestreamt oder 2,5 Jahre zumindest auf jeden Fall durch. Und ich habe das immer wahnsinnig gerne gemacht, weil das eine Entspannung ist und weil man da auch, also das bringt, also eigentlich hat es nur Vorteile. Man kann so ein bisschen seine Community schleifen, man kann auch ein bisschen die Leute kennenlernen, man kann so ein bisschen persönlicher werden, man kann natürlich auch frecher werden zu seinen Leuten. Das ist auch manchmal, das hat auch dazu geführt, dass 1-2 Leute auf jeden Fall, mit 1-2 meine ich vielleicht 20-30, auch nie wieder einen Fuß in die Man Cave gesetzt haben im Stream, weil es ihnen zu anstrengend war. Aber so im Großen und Ganzen kann das ja einen sehr positiven Effekt haben. Und die meisten Streams waren immer wunderschön und haben super viel Spaß gemacht und so. Und ich habe aber ein bisschen den Fokus verloren. Mein großes Problem ist, dass ich nicht mehr so richtig weiß, was ich mit Streams machen soll. Wir hatten mal eine Zeit lang diese Vergnügungsparks-Geschichten, wo wir uns so durch die Geschichte von verschiedenen Parks geklickt haben. Dann sind wir mal nach Disney World gereist, in Anführungsstrichen. Dann sind wir mal nach Paris gereist. Und ich habe so ein bisschen die Leute mit in Vergnügungsparks genommen. Dann haben wir Verkaufsstreams gemacht, zum Beispiel die Blindbox-Streams, Unboxing-Streams und so weiter und so fort. Und das hat zwar alles Spaß gemacht, aber es hatte immer so ein bisschen es war immer so ein bisschen planlos. Und eigentlich hätte ich so gedacht, so, ey, 3-mal die Woche, 4-mal die Woche, feste Abende, dann ein Abend das, dann das, dann das, dann das. Und gerade Games sind halt bei mir super schlecht geklickt. Also, ich habe da manchmal so 50, 60 Leute gehabt im Stream. Ne? Und ich sage euch ganz ehrlich, also das kann man jetzt vielleicht falsch verstehen und das kann man vielleicht auch falsch interpretieren. Aber versteht ihr, ich habe in meinem Leben so viel gemacht, ne? Also ich hab ausverkaufte Tourneen gespielt, auch Tourneen, die ich alleine ausverkauft habe, Comedy-Tour oder sowas, wo nicht ein Panda nebendran stand. Ich habe die Comedy-Touren gemacht, ich habe so viel Musik gemacht, ich habe Platten rausgebracht, man ist irgendwie in den Charts gelandet, man hat das gemacht, man hat dies gemacht, also man hat irgendwie so, man hat so eine volle Vita, ne? Und irgendwie ist es so ein Ding, wenn man dann so abends da sitzt und es gucken einem so 50, 60 Leute zu, wie man Super Metroid spielt, dann fühlt sich das irgendwie ein bisschen komisch an. Ich weiß, das ist so ein Ego-Ding und da könnte man auch sagen so, ach Max, wirklich? Und dann bin ich so, ja, aber irgendwie ist es eine Facette, die mir daran so ein bisschen wehtut. Weil ich mir immer denke so, ey, in 2,5 Jahren hätte sich irgendwie mehr tun müssen. Das liegt aber daran, dass dieser Streaming-Markt doch einfach komplett übersättigt ist und dass wenn du da mit paar 30 noch draufkommst und hast dich die Mega-Kontakte und hast dich das Mega-Glück, dass das einfach schwieriger wird. So, ne? Also dann hast du halt einfach so, und wenn du nicht den super krassen Content hast und super provokant oder keine Ahnung, sondern einfach nur jemand bist, der so einen mittelmäßigen Status hat und dann machst du so mittelmäßige Sachen und spielst so ein bisschen was soll da groß passieren? So, du hast immer mal Ausbrüche nach oben gehabt, so als wir den Comedy-Stream vor 2 Jahren da gezeigt haben, also dieses Programm, die Aufzeichnung vom Programm, so, da waren 15.000 Leute oder sowas über den Abend verteilt da, also das war irre, aber ansonsten war es ja oft sehr, sehr verhalten und keine Ahnung, es hat leider gar kein Wachstum stattgefunden. Das ist aber auch gar nicht das Hauptargument, sondern tatsächlich ist es so die Ideenlosigkeit. die Ideenlosigkeit, was man streamt. Weil ich finde, so Game streamen, das turnt mich einfach nicht mehr so. Ich muss ehrlich sagen, Videospiele spiele ich einfach gerade für mich alleine sehr, sehr gern, weil ich Videospiele so krass liebe und du hast dann so oft, ey, so ich, so Sachen wie Dark Souls oder Bloodborne oder Demon's Souls, das waren ultra krasse Erfahrungen, aber du hast natürlich auch immer so dieses, so, dann kommt jemand rein, erklärt dir, wie das, diese ganzen Mansplaining-Wichser, Alter, wirklich, das ist unerträglich. Es kommen Leute rein und sagen, du musst mal lieber da lang, du musst mal, das ist ja, wenn du alleine zockst, nicht so. Also da verkackst du es halt und hängst vielleicht auch mal 20 Minuten an einer Stelle oder auch eine Stunde, aber du hast so ein bisschen so, du bist so für dich und da hast die ganze Zeit so diesen Druck, so, Leute kommen rein, du performst, dann bist du pissig auf die, dann bist du, fuckst du die an, so, das ist. Also da hast du keinen guten Vibe, die Leute, die zuschauen, haben keinen guten Vibe, weil du merken, dass du angepisst bist, die sind ja auch empathisch für sowas und irgendwie kam da so alles zusammen, dann hat sich das auch so ein bisschen verloren und dann bist du irgendwann so, was machen wir denn jetzt hier eigentlich, so die Sache mit den Vergnügungsparks hat sich irgendwie auserzählt, du kannst nicht jede Woche einen Blindbox-Stream machen und dann kommt noch der allerwichtigste Faktor hinzu, also ne, ich steigere mich jetzt von der Gewichtigkeit, so ich habe jetzt mit dem Kleinsten angefangen, mit hier Reichweite und Co., aber dann gehen wir mal zum wichtigsten Punkt. Und der Punkt ist Zeit. So, dass ich natürlich auch einfach keine Zeit habe, mir darüber Gedanken zu machen, liegt ja einfach daran, dass dieser Laden mich in meinem Leben sehr krass ausgebremst hat, was meine Zeit angeht. So, dass ich einfach gerade, also gerade das letzte halbe Jahr war, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, wie dolle das war. Oder nicht das letzte halbe Jahr, sondern die letzten 9, die letzten 10 Monate. Also davor war es ja schon doll, aber so ab dem Zeitpunkt, ab Ende März oder wann das war, als wir gesagt haben, wir nehmen diesen Laden, war ja einfach zappenduster bei NTG. Von dem Zeitpunkt an sind wir alle ja auf dem Zahnfleisch gelaufen und wir sind ja auch als Team faktisch zu klein für das, was jetzt momentan hier passiert, was auch jetzt dieses Wochenende an Bestellung reinkam, wo man wirklich drauf guckt und sagt so, wie soll man das denn alles handeln, ey? Also das ist schon manchmal ein Problem, so, ne? Und das sorgt natürlich für gewisse Unruhen, beziehungsweise sorgt dafür, dass man sagt, so, was mache ich denn eigentlich aus allem? Und jetzt bin ich aufgrund der Faktoren, die ich eben genannt habe, mit dem Streaming nicht so richtig zufrieden und habe dann für mich entschieden, jetzt im Urlaub auch mir Gedanken darüber gemacht, ich so, was mache ich nicht mehr, was mache ich? Und ich brauche wieder mehr Zeit. So, ich brauche wieder mehr Zeit, um auch mich auf die Sachen zu fokussieren, die wichtig sind. Also die ganz hohen Stellenwert in meinem Leben haben, wie auch künstlerische Sachen, ne? Also wie jetzt mal wieder ein Bühnenprogramm. Ich soll im Mai auf Comedy-Tour gehen. So, das geht natürlich auch nur mit Zeit. Ich muss ja das Programm noch schreiben. So, ich habe natürlich einen groben Fahrplan und habe da schon so meine Ideen, habe da so schon angefangen, aber es muss ja trotzdem fertig gemacht werden. Es muss finalisiert werden. Es muss sitzen, es muss da sitzen, dass es im Mai ordentlich vorgetragen werden kann, ohne dass ich da stehe und sage, hallo, ich bin Max und ich habe ein Programm. So, das muss auf den Punkt sein. Das sind noch 3 Monate. Das ist nichts an Zeit. Das ist wirklich nichts. Ich muss jetzt anfangen damit. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, weiterhin zu streamen. Ich werde Stream erstmal sein lassen. Ich werde den Stream, werde den Kanal nicht zumachen, die Man Cave. Aber ich hasse das, Dinge nicht zu Ende zu bringen. Ich hasse das, Dinge also ich hasse das nicht regelmäßig, Dinge abzuliefern. Ich habe am Anfang immer diese Pläne gemacht und irgendwann habe ich diese Pläne nicht mehr gemacht. Und es hat mich gestört, weil es irgendwie die Kontinuität dieses Projektes nicht, also es hat einfach, man hat das gespürt, es geht einfach nicht so richtig weiter, wie man sich das vorgestellt hat, weil es immer mehr wurde und immer mehr und ich halte es mir so viel auf, Laden, 5, es waren zwischenzeitlich jetzt 5 Podcasts, die Sendung mit den gelben Leuten, die Man Cave, der Podcast mit meinem Papa, mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, Radio Nukular und Autokino laufen immer ständig weiter, haben fast nie wirklich Pausen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ich muss einfach reduzieren, nicht nur den anderen Projekten zuliebe, sondern auch einfach mir zuliebe. Weil ich muss uns allen noch ein bisschen erhalten bleiben. Ich muss funktionieren. Ich muss jeden Tag funktionieren. Ich bin Chef von einer Firma. Ich wollte nie Chef sein, weil das eigentlich nicht mein Ding ist. Aber jetzt bin ich's und jetzt muss ich mich der Aufgabe auch stellen. Parallel muss ich aber auch noch mein Privatleben irgendwie auf die Kette kriegen. Parallel dazu muss ich noch bei mindestens 3 Podcasts performen. Jetzt, Sendung mit den gelben Leuten geht jetzt auch erstmal in die Pause auf unbestimmte Zeit. Die Sache mit meinem Vater ist jetzt erstmal, ist jetzt zu Ende, die 2. Staffel. Da weiß man auch noch nicht, wann es und wie es weitergeht. Aber Radio Nukular und Autokino bleiben. Und die Man Cave wird auch erstmal bleiben. Aber der Stream, das ist leider irgendwie, das ist nicht befriedigend. Das ist nicht befriedigend für euch als ZuschauerInnen, die dann da sitzen und sagen, wann geht's denn eigentlich weiter? Wann ist denn jetzt mal wieder was und sonst was? Und deswegen habe ich mich aktiv dagegen entschieden, damit weiterzumachen. Der Kanal wird wahrscheinlich gemorpht in Nerdy Turdy Gang Kanal, weil ich mir vorstellen kann, und hab da auch schon einen Plan, dass Nerdy Turdy Gang quasi den Kanal übernimmt, dass da natürlich auch dann ich sitzen werde. Aber auch vielleicht mal jemand anderes, vielleicht findet man auch die ein oder andere Person, wo man sagt, die passt sehr gut ins Team und die passt auch gut vor die Kamera. Und dann geht man eher auf den Toy-Sektor, weil ich glaube, der Toy-Sektor ist noch das, was auf Twitch gerade am spannendsten ist für mich, weil ich mir immer denke, so davon gibt's doch nicht so viel. Es gibt noch nicht so viele Leute, die Hot Toys-Figuren aufbauen, die Lego bauen, die sich einfach mal über Toys unterhalten, die Blindbox-Stream machen. Ich meine, diese Blindbox-Streams, das ist ja trotzdem so, das haben wir ja quasi mit dem Blindboxen erfunden. Wir haben jetzt nicht erfunden, dass Sachen im Stream aufgemacht und verkauft werden. Das waren andere. Aber so dieses Ganze auf Blindbox und Mystery Minis und sowas zu gehen, das war ja so ein Nerdy-Turdy-Gang-Ding. So. Und das kann man dort natürlich wunderbar weitermachen. Aber ich denke, da muss der Fokus drauf. Eher auf Toy-Talk, eher auf das und da sehr, sehr speziell sein. Und das dann auch wirklich regelmäßig und dann vielleicht auch mal ein, zwei andere Gesichter da noch hinsetzen, dass das nicht nur ich bin. Und deswegen werde ich eine Verabschiedungswoche machen, vermutlich die Woche vor meinem Geburtstag, entweder die Woche vor meinem Geburtstag oder nach meinem Geburtstag, es wird die letzte Streaming-Woche sein. Ich habe hier nochmal so eine 36er-Box bekommen von Popculture, da machen wir nochmal Funkos auf, wir werden vielleicht nochmal einen Blindbox-Stream machen, wir werden vielleicht noch irgendwas zusammen zocken, vielleicht noch irgendwas explizit Dummes, wie zum Beispiel Sekiro oder sowas, irgendwas, wo ich mich nochmal dran aufhalte, und dann werden wir uns nochmal einmal gemeinsam verabschieden können. Vielleicht tanze ich nochmal für euch in Just Dance, keine Ahnung. Und dann ist Feierabend, Leute. Dann machen wir das erstmal zu, weil ich glaube, dieses ach nee, ich kann da nicht und ach ja, das bringt niemandem was. Das ist super unbefriedigend für euch, das ist super unbefriedigend für mich und so funktioniert Streamen auch nicht. Und dass ich nicht meine Reichweite ausgebaut habe als Streamer im letzten 2,5 Jahren, liegt daran, dass ich einfach auch nicht regelmäßig performen kann. Und das liegt halt einfach, dass zu viel auf meiner Uhr ist. Und ich muss mich auch mal, ich weiß nicht, ob man das versteht, aber ich muss mich auch mal vielleicht ein bisschen mal aus dem Kamerafokus nehmen. Ich bin den ganzen Tag für euch präsent, ne? Es gibt immer so, du hast Instagram, du hast Twitter, du hast mehrere Podcasts, dann bist du noch die ganze Zeit live, dann noch hier und da. Dann bist du noch auf dem Discord. Ich muss da so ein bisschen, ich nehme mich so ein Stück weit zurück, um ein bisschen anders mal, um einfach mal wieder durchzuatmen, weil die letzten Jahre waren doll und ich muss nach mir gucken und ich glaube, das ist, keiner kann, glaube ich, sagen, dass ich faul bin. Jeder weiß, dass ich sehr, sehr, sehr viel arbeite, dass ich teilweise 11 Stunden, 10 Stunden im Laden stehe und abends dann nach Hause fahre, noch Blindbox-Streams mache und dann noch alles einpacke. Alles noch nachts zum Auto trage, morgens irgendwie nach 6 Stunden schlafen zum Sport gehen, dann wieder 8 Stunden im Laden bin. Also ich bin wirklich alles andere als faul, ne? Aber ich muss trotzdem ein bisschen nachgucken, dass ich mal ein bisschen wieder so mein Kram auf die Kette kriege und auch privat und so. Da ist es gerade einfach, es bleibt so viel liegen, ne? Und auch meine Wohnung ist so zugestellt mit Sachen und die Man Cave quillt über und ich glaube gerade, dass so ein bisschen so Kopf frei machen und Geist frei machen ist gerade eine ganz, ganz wichtige Thematik und deswegen steht das dieses Jahr im Fokus und deswegen werde ich mich leider von den Streams verabschieden. Es tut mir sehr, sehr leid, weil es eine geile Zeit war und es sind super krass viel schöne Sachen da passiert. Es waren so viel, also auch, ne, wir haben ja auch zusammen diese Pandemie erlebt am Anfang und so, wenn man dann streamt irgendwie draußen, geht irgendwie gefühlt die Welt unter, man sitzt dann drinnen und streamt und quatscht mit den Leuten und ist da irgendwie so beisammen. Das hatte auch viele wholesome Momente, es waren viele, viele krasse Games dabei. Ich habe durch diese Streams meine Liebe zu From Software-Spielen entdeckt. Ich habe ein paar Klassiker nachholen können. Ich habe eine unfassbar liebe Community, wo so viele Menschen dabei sind, die ich kenne, mag und die Gott sei Dank mir natürlich auch aufgrund des Discords erhalten bleiben. Aber ich muss ein bisschen weiterziehen. Ich muss ein bisschen gucken. Ich hab noch zu viel vor, als dass ich irgendwie sage, so, yo. Ich arbeite mich jetzt einfach noch mit dem ganzen Kram kaputt und falle dann einfach in 3 Jahren um. Also das ist einfach nicht mein Ziel. Und deswegen seht es mir nach, dass die Mancave-Streams jetzt erstmal eingestellt werden, dass daraus wahrscheinlich ein Nerdy-Turdy-Gang, Nerdy-Turdy-World-Kanal entstehen wird. Und das ist das. Die Mancave-Streams werden leider erstmal ein Ende finden, aber mit einem großen Knall. Wir werden uns nämlich noch was Schönes einfallen lassen und wir werden das nächste, beziehungsweise spätestens übernächste Woche vor oder nach meinem Geburtstag sehen, hier treffen und dann werden wir noch ein bisschen gemeinsam feiern und das Ende der Man Cave im Streamform einleiten. Der Podcast geht natürlich weiter. Wie gesagt, die gelben Leute und der Podcast mit meinem Dad gehen jetzt auch erstmal eine unbestimmte Zeit in Pause, wenn sie denn jemals wiederkommen, aber das werden wir dann auch noch sehen. Das wird jetzt erstmal alles ein bisschen ruhiger angegangen fürs nächste halbe Jahr, damit einfach mal ein bisschen weniger ist ja manchmal mehr und weniger kann ja auch manchmal bedeuten, dass man einfach dafür dann anderen Sachen mehr Gas geben kann. Und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, meine Lieben. Ich habe es eben schon angesprochen. Ich weiß, also das letzte Mal hat mein Aufruf nicht so viel gebracht. Ne? Ich habe das letzte Mal gesagt, so, ja, Leute, ne, ich habe so ein bisschen erzählt, so, ich bräuchte jemanden für die Buchhaltung und dies und das. Ich muss ehrlich sagen, kam sehr, sehr wenig. Es ging aber weniger um die Buchhaltung als auch noch ein paar andere Sachen, dass wir so ein bisschen mehr NTG Hilfe brauchen, dass ich auch noch jemanden suche, der bei uns arbeitet. Da kam jetzt leider nicht so viel bei rum. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten meiner HörerInnen irgendwie über Deutschland verteilt sind und wenige Leute hier im Umkreis sind und die Leute, die im Umkreis sind, dann auch sagen so, ich kann nicht bei dir auf Nebenjobbasis arbeiten, weil ich habe ja schon eine Bank oder so. Ich habe ja schon eine Metzgerei und eine Bank. Keine Ahnung. Ihr habt viele tolle Jobs. Trotzdem will ich nochmal ein, zwei Sachen sagen. Ich möchte sehr, sehr gerne mit Nerdy Turdy Gang mehr im Videobereich performen. Ich brauche dafür aber Leute, die regelmäßig bei uns vor Ort sind. Der Dominik, der unser Social Media gerade macht, der das auch weiterhin machen wird, der macht das sehr gut. Der kann aber zum Beispiel gar nicht so oft rumkommen, weil der zu weit weg wohnt. Beziehungsweise der wohnt zwar nur in Mainz, aber da ist die Bahnanbindung nach Rottgau leider relativ scheiße und dann kann er nicht die ganze Zeit vorbeikommen. Das ist sehr verständlich. Ich hätte aber gerne jemanden, der oder die, sehr, sehr gerne auch eine die, wirklich sehr, sehr gern, weil einfach ich weise Nerdmänner, also die habe ich jeden Tag zuhauf im Laden. Da freut man sich auch über eine Frau. Wenn es eine Person da draußen gibt, die sagt, ich hätte mega Bock, mich im Videobereich um NTG zu kümmern, im Store vorbeizukommen und habe auch keine Scheu davor, meine Schnauze in die Kamera zu halten oder sogar mich in Stream zu setzen, dann könnt ihr euch sehr gern bei mir melden. Dann könnt ihr euch wirklich sehr, sehr gern melden, weil ihr seid gesucht. Nerdy Turdy Gang sucht aktiv Leute, die im Videocontent-Bereich, gerade für so Sachen wie Reels und TikTok und so weiter und so fort am Start sind, dass wir einfach auf solchen Plattformen, weil wir sind eine geile Firma, wir haben geile Produkte, wir haben echt geiles, also haben eine geile Eigendynamik und das muss noch mehr nach außen getragen werden. Und dafür brauchen wir mehr Videocontent und ich brauche Leute, die diesen produzieren. Männlein, Weiblein ist mir scheißegal und wenn die Leute dann noch Bock haben, sich vor die Kamera zu setzen und sogar mir noch sozusagen unter die Arme zu greifen, damit ich das nicht mehr alles alleine machen muss, noch liebend gerne. Sagt man, glaube ich, nicht, aber Joe gerne gefällt das. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, schreibt mich an, entweder bei Mancave in die DMs sliden oder bei Rockstar mit R-O-C-K-S-D-R-H auf Instagram in die DMs sliden oder ihr schreibt mir eine E-Mail info@rockstar.de oder max@nerdyturdygang.de. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich zu erreichen. Es gibt keine Ausreden. Im schlimmsten Fall googelt ihr einfach Nerdy Turdy World und nehmt das Telefon in die Hand und ruft einfach an und sagt, ich würde gerne Max quatschen. Er hatte letztens was in der Mancave gesagt. Auch das mache ich liebend gern. Auch das ist kein Problem. Aber es wäre cool, wenn wir da jemanden finden würden, die oder der sagt, yo, bei Videocontent bei NTG, da sehe ich mich. Weil ich glaube, dass dieses, ey Leute, das ist halt so, das ist das, was ich damals schon zu Choking Hazard Zeiten gesagt habe, ne? In dem Bereich passiert einfach nichts. Toys und Co. sind so weird einfach beleuchtet und werden so komisch angegangen und das sind immer die gleichen Pappenheimer und ey, da sind so viele nette Leute dabei, ne? Also so hier German Comic Book Hunter und sowas, das sind echt liebe, liebe Leute. Da würde ich keinen Ton gegen die sagen. Aber ich glaube, nochmal einen anderen Vibe, da freut man sich, glaube ich, trotzdem auch drüber. So, also wenn da noch einfach so zu den ganzen Leuten dies, was dies da gibt und denen man ihre Qualitäten auf alles andere als absprechen kann, wenn man da noch trotzdem was ergänzen kann. Und noch einen eigenen Nerdy-Turdy-Gang-Würze mit reinbringen. Deswegen, wenn ihr euch berufen fühlt, meldet euch. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Nur ihr solltet wirklich, bitte schreibt mich nicht mehr an, wenn ihr sagt, ich sitze da in Schweden, aber das, also ich brauche Leute, die in der Nähe sind. Ich kriege super oft Mails zu solchen Themen, die sagen immer so, ich würde dir so gerne helfen, aber. Und das ist immer so, yo, das ist super nett, dass du mir helfen möchtest, aber du raubst mir eigentlich nur gerade die Zeit, weil du mir sagst, dass du mir nicht helfen kannst. Ja, wenn du irgendwann mal noch einen Zweitsitz in Schweden hast, dann kann ich dir helfen. Das war so, Mann, Alter, also das hättest du dir echt schenken können, die Mail, weil, Bro, wenn ich einen zweiten Sitz irgendwo aufmache, dann ist der erstmal nicht in Schweden. Aber naja, also wenn ihr euch angesprochen fühlt, meldet euch gern, nur ihr solltet wirklich in greifbarer Nähe sein. Ja, wir sitzen im Rottgau, Rottgau ist bei Offenbach, Offenbach liegt bei Frankfurt, Frankfurt liegt in Hessen und Hessen liegt direkt, zum Beispiel direkt in der Nähe von Aschaffenburg. Was wiederum Bayern ist, wo ich zum Beispiel auch wohne. Und das ist machbar. Ja, aber ihr müsst Herz für die Scheiße mitbringen. Ihr müsst Herz haben, ihr müsst sagen so, ey, ich habe richtig Bock auf Toys, ich habe richtig Bock auf den Kram, ich habe richtig Bock, mich irgendwie zu verausgaben. Nice, Alter. Das wäre mir sehr wichtig. Und damit würde ich auch sagen, machen wir einen Haken dran. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt mit diesem Ich-hör-auf-zu-streamen-Thema angekommen bin, aber ich glaube, es ist absolut verständlich, warum ich das gesagt habe. Und deswegen, lass uns nicht lange Zeit verlieren. Lass uns zur ersten Serie heute kommen, über die wir sprechen müssen. Sie ist noch nicht komplett veröffentlicht worden, deswegen können wir nur über die ersten 4 Folgen reden, die auf Disney Plus sind, die vor 2 Wochen Premiere gefeiert haben. Am ersten Tag mit 3 Folgen und dann jetzt die 4. Folge kam letzten Mittwoch raus. Die Rede ist von Pam und Tommy. Pam und Tommy ist eine Serie über Pamela Anderson und Tommy Lee, den Drummer der Mötley Crüe. Und es geht darum, dass diese beiden Mitte der 90er wurde von denen ein Sextape geleakt. Die haben nämlich in den Flitterwochen, als sie sich, die haben sich kennengelernt, haben spontan geheiratet und haben dann einfach nur sehr, sehr lange viel gevögelt. Und der gute Tommy Lee hat es auf seiner Hi8-Kamera oder so festgehalten, auf seinem Camcorder, und hat das Tape bei sich in den Tresor geschmissen. Und das ist irgendwie damals an die Öffentlichkeit geraten und keiner wusste wie. Und zwar ein riesengroßer Skandal. Und zwar vor allem damals der erste große Skandal, im Internet, was so Pornogramm anging. Pornos, also natürlich haben Pornos schon seit der Erfindung des Internets den meisten Traffic im Internet generiert, aber das war so der große erste Eklat und der große erste Leak in der öffentlichen Wahrnehmung und hat quasi das ganze Ding komplett auf den Kopf gestellt, weil da einfach auf einmal ein Sextape war, was hätte, wo man auch gemerkt hat, also wenn man das Tape kennt, ich bin natürlich, also hat sich damals jeder von uns angeguckt, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja anfällig für Pornografie, ne? Und so, also nimm da ja kein Blatt vom Mund. Fand aber den Pam und Tommy Porno immer so, der hat sich immer falsch angefühlt, den zu gucken. Das war immer so, ey, das ist einfach was ich nicht sehen darf. Das ist einfach privat. Ich habe da nie irgendwie gesagt, so, boah, das finde ich irgendwie geil, das macht mich an. Das war mir immer zu private, das Ding. Ich habe da immer drauf geguckt, war so, Mann, das ist wirklich unangenehm und irgendwie macht mir das ganz schlechte Feelings, das Ding. Und, deswegen habe ich mich damit natürlich aus der Sensationsgeilheit raus mit beschäftigt, aber nie aus der eigenen Geilheit heraus. Und deswegen habe ich das damals irgendwie, ich habe das auch Jahre später erst gesehen, 98, 99 oder sowas, als wir dann so langsam die Möglichkeiten hatten, uns so einen Scheiß reinzufahren. Aber es taucht halt überall auf. Also jeder, der irgendwie damals Pornos auf seiner Festplatte hatte, der hatte auch den Tommy Lee und Pamela Anderson Porno drauf. Und ist natürlich alles witzig und gaggig und hahaha und ist so ein bisschen so ein Zeitdokument für das Internet Mitte der 90er, als es noch Tauschbörsen gab und Menschen noch Sachen auf Tape gemacht haben, um es dann irgendwie amerikaweit, weltweit, europaweit zu verschicken. Und war aber natürlich auch ein Problem, ja, weil dahinter stehen ja auch Menschen. Dahinter steht Tommy Lee und dahinter steht Pamela Anderson, die zu dem Zeitpunkt eine Sexbombe in der öffentlichen Wahrnehmung war, die aber natürlich auch immer so ein bisschen als diese abgestempelt wurde und die immer, wenn sie sich versucht hat, doch noch ein bisschen mehr zu emanzipieren, eigentlich immer gebremst wurde und die auch natürlich sich mit Barb Wire, sag ich mal, nicht den besten Film für ihre Filmkarriere ausgesucht hat. Und die natürlich auch darunter gelitten hat, dass sie so eine Sexbombe war, weil sie irgendwie mehr sein wollte. Und dann lernt sie diesen Mann kennen. Er wirklich in seiner Hauruck-Aktion heiratet sie den, schläft mit dem, hat mit dem so ein wildes Sexwochenende oder eine wilde Sexwoche und kommt dann wieder und ihr Leben wird daraufhin ein paar Wochen, Monate später auf den Kopf gestellt, weil einfach dabei Quatsch passiert ist. Ohne Grund. Und sowas wirkt sich auf eine Frau natürlich anders aus als auf einen Mann, weil das wird in der Serie auch angesprochen. Da komme ich aber gleich zu nochmal im Detail. Weil natürlich eine Frau anders dasteht als ein Typ. Tommy Lee war immer sofort der Typ, so wo man gesagt hat, so, oh, Tommy Lee, Alter. Der hat die Pamela Anderson gewumst. High five, Tommy. Und über Pamela Anderson haben natürlich das hämische Maul der Masse, was hat das gesagt über Pamela Anderson? Ja, guck sie an, wie sie ficken lässt, die Schlampe. Das war damals das, was die, so hat man darüber geredet. Und das bricht natürlich. Man vergisst dabei, dass dahinter Menschen stehen und man bricht dabei, also Menschen zerbrechen daran. Auch so jemand, der stark in der Öffentlichkeit steht, wo man denkt, die sind so unstoppable und das sind alles Millionäre und die sind so krass und sowas. Solche Leute zerbrechen an sowas. Und davon handelt die Serie auch. Die ersten 3 Folgen sind durchaus witzig, weil in, also ich räume die Geschichte mal auf. Also erstmal, es gibt einen Schreiner. Tommy Lee, die Serie startet damit, dass Tommy Lee, gespielt von Sebastian Stan, also dem Winter Soldier, Sebastian Stan, aka Tommy Lee, ihm gibt einen Auftrag, bei sich im Haus unten so ein Sexschlafzimmer bauen zu lassen. Mit einer Sexmatte und einem riesigen Bett und ganz vielen Spiegeln und so ein richtiges Bumsparadies. Das soll da reingeradert werden und damit er reinradern kann. Und das lässt er da reinschustern von den Jungs. Und ich glaube, der Typ heißt Raid. Der wird gespielt von Seth Rogen. Comedian Seth Rogen liebe ich ja persönlich. Hat immer sehr, sehr viel schlechte Filme gemacht. Ein bisschen das Adam Sandler-Phänomen. Wahnsinnig sympathischer Typ. Wahnsinnig witzig. Wahnsinnig geile Ausstrahlung. Aber leider sehr viel schlechte Filme. Aber lieb Ananas Express zum Beispiel. Oder wie heißt der? End of the fucking World, what he say? Wie heißt der nochmal? The End is Near. This is the End. Ich glaube, This is the End hieß der, oder? Oder war das? Ich verwechsel die alle. Die heißen alle gleich. Gibt es ja noch hier den aus der Cornetto-Trilogie und keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, Seth Rogen mag ich sehr, sehr gern. Sebastian Stan mag ich auch sehr, sehr gern. Liebt die Rolle des Winter Soldier. Winter Soldier, gigantische Figur. Und dann gibt es noch Lily James. Lily James ist eine wunderschöne Frau. Eine der schönsten Frauen der aktuellen amerikanischen Hollywood-Geschehens für mich. Und hat bei Baby Driver mitgespielt. Ist Baby in dem Film. Und ich liebe die. Also ich finde die wirklich so bezaubernd, wunderschön, toll. Und sie spielt Pamela Anderson. Und man erkennt sie nicht wieder. Sie haben es geschafft, die so krass umzumorphen, dass man Lily James darunter nicht erkennt. Das macht mich irre. Sie sieht sehr, sehr gut aus wie Pamela Anderson. Man hat das sehr, sehr gut eingefangen, den Look. Dieses sehr üppige, künstliche. Das ist einfach sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und Lily James verkörpert das auch wirklich bombastisch gut. Deswegen nur Chapeau für das Casting. Außerdem gibt es dann noch Nick Offerman. Den kennt ihr wahrscheinlich als Ron Swanson aus Parks and Recreations zum Beispiel, ist so ein bisschen so eine Meme-Figur, aber auch tatsächlich in der Serie sehr witzig, also in Parks and Recreations, also auch hier witzig, er ist Pornoproduzent, Raid kennt ihn noch und naja, als Raid dann später an das Tape kommt, ist er sozusagen Mittelsmann. Nochmal zur Story, also ich habe jetzt gerade angefangen. Er soll das Schlafzimmer bauen, zusammen mit einem Kollegen, geht die ganze Zeit in Vorleistungen. Tommy Lee gibt ihm kein Geld. Als er dann irgendwann sagt, er braucht jetzt mal langsam eine Vorleistung, schmeißt Tommy Lee ihn einfach super ignorant raus und sagt, verpiss dich, du hast scheiß Arbeit gemacht, du kriegst von mir gar nichts. Total unfair, Tommy Lee wird unfassbar unsympathisch dabei dargestellt. Was natürlich krass ist, weil wenn ihr zum Beispiel The Dirt gesehen habt, wo ja auch die Geschichte von Mötley Crüe aufgerollt wird, wird ja Tommy Lee gespielt von Machine Gun Kelly, den liebe ich ja auch. Und der spielt relativ sympathisch. Da ist er zwar auch ein frauenbetrügender Arsch, aber irgendwie macht er das so, dass man dann meint, aber ist ein lieber frauenbetrügender Arsch. Und das ist hier nicht so. Tommy Lee kommt in der Verkörperung von Sebastian Stan wahnsinnig arrogant weg. Und da ist er ihn auch mit der Knarre bedroht und sonst irgendwas. Also er ist richtig, richtig schlimm zu ihm. Und hat halt kein Geld. Und Seth Rogen bzw. Raid denkt sich dann so, naja, ich muss ja irgendwie an Geld kommen und macht sich dann einen Plan. Hat dann so einen richtigen, so einen Ocean's 11-Plan und macht dann so mit seinem Kumpel, sagt dann so, ey, pass auf, wir holen uns da die Tresor und holen uns die Kohle raus. Der weiß ja nicht, was da drin ist. Der denkt, in dem Tresor, den er da mal gesehen hat, im Proberaum von Tommy Lee in der Garage ist, da denkt er so, naja, da ist halt ein bisschen Geld drin, ne? Und ein bisschen Schmuck oder so. Und dann lässt er sich einen hanebüchenen Plan einfallen und der Plan funktioniert irgendwie und er geht in das Haus rein, verkleidet sich teilweise als Hund und sonst irgendwas und holt diesen Tresor da raus. Nimmt diesen Tresor dann mit, schweißt ihn irgendwo mitten im Feld auf, als ihn wohl keiner sieht und findet darin allerhand Sachen, nimmt alles einfach mit, lässt den Tresor irgendwo liegen, nimmt das ganze Geld, nimmt den Schmuck, da sind noch Waffen drin, irgendwie eine vergoldete AK-47, keine Ahnung, ist komplett absurd. Ganz viele diamantenbesetzte Sachen und noch eine Kassette. Und er nimmt die Kassette mit und hat eigentlich erstmal gar keine Ahnung, was da drauf ist. Und er lässt die auch erstmal in seiner Wohnung rumfliegen. Und dann, als er dann die ganzen Sachen versetzt hat und sich die Kohle und sowas geholt hat und dann auch sozusagen seine Schulden so langsam nach und nach begleichen kann, nimmt er irgendwann mal dieses Tape und guckt sich das mal so an. Also das lag da drin, er denkt sich, was ist das? Und dann schaut er sich das an und stellt fest, ach, guck mal, das ist ja ein Sextape, auf dem Tommy Lee und Pamela Anderson Sex haben. Und er zeigt es seinem Kumpel, der Pornoproduzent ist, den er noch von früher kennt, weil Raid selber mal mit einer Pornodarstellerin zusammen war. Die Liebesgeschichte, die hängt ihm auch noch so ein bisschen nach, von der lässt er sich gerade scheiden. Die wird gespielt von der Schauspielerin, die auch Piper spielt in Orange is the New Black. Und auf jeden Fall geht er dann zu dem am Set und redet mit dem und zeigt ihm das Tape. Und dann versuchen sie halt das Tape an den Mann zu bringen. Und dann geht es eigentlich darum, es geht dann um eins natürlich darum, wie das Tape in Umlauf kommt und wie das so in Mitte der 90er funktioniert. Wir reden hier vom Jahre 1995. Es geht ganz viel um den Vibe. Es geht aber auch um die Geschichte von Pamela und Tommy Lee. In der zweiten Folge geht es eigentlich nur darum, wie die sich kennenlernen, quasi wie dieses Tape entsteht. In der zweiten Folge ist eine Szene, von der wir, glaube ich, jetzt schon sagen können, dass sie eine, und das ist wirklich, da wird wirklich viel drüber geredet. Es gibt eine Szene, in der unterhält sich Tommy Lee mit sich selber auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ja, und Leute, die die Serie gesehen haben, wissen 1000%, was ich meine, weil diese Szene brennt sich auf die Netzhaut und die wird keiner vergessen. Er unterhält sich mit seinem eigenen Schwanz und der Schwanz antwortet mit der Eichel, die sich so bewegt, wie bei Bruno damals. Ist ein computeranimierter Penis, der aber sehr gut aussieht, und Tommy Lee steht dort und unterhält sich mit seinem Schwanz, und die Szene ist wirklich nicht anders als fucking legendär zu beschreiben. Ich habe wirklich da gesessen, ich bin von der Couch gefallen, weil wir bewegen uns hier auf Disney Plus. Und als Disney Plus gegründet wurde, als Disney Plus aufkam, ja, nur Disney-Prinzessin, Eiskönigin, bisschen Star Wars, ja, ja, klar, aber alles hier so weich gekocht, ne? Marvel, dies, das. Und jetzt hat sich Disney Plus mit Star so eine geile Nummer irgendwie ausgedacht. Also die Star-Geschichte, also man kann ja schon lange nicht mehr sagen, dass Disney Plus in Deutschland oder in Europa für Kinder ist, weil Star halt einfach das Ding auf so ein anderes Level getrieben hat. Und spätestens seit dem einem Jahr, Star gibt es jetzt genau ein Jahr, im Februar kam es, ist Disney Plus wirklich für mich momentan der beste Streaming-Anbieter, weil die einfach den krassesten Content haben, weil die ultra viel geile Classics haben und fast alle Exclusives, die die haben, ob Dope Sick, ob Boba, ob den ganzen Marvel-Kram und was weiß ich, weiß der Kuckuck, die haben inzwischen so viel Filme, Alter, Encanto-exklusiv, so die ganzen Luca, Soul, was die alles da die letzte Zeit rausgehauen haben, die ganzen Marvel-Dinger, so jeder Film, jede Serie, alles ist da draußen, jetzt ist Eternals draußen, Shang-Chi ist draußen, dies und das und dies und das. Die haben so eine Qualität, ne? Und jetzt haben die auch noch so eine breit gefächerte Qualität, dass es mich jedes Mal wieder umbläst. Ich gucke wirklich fast kein Netflix mehr, sondern ich gucke fast nur noch Disney Plus, weil es halt einfach für mich das Geilste momentan ist. Und Pam und Tommy ist halt wieder so ein Ding, ja, es ist eine Hulu-Produktion und natürlich gehen viele Hulu-Produktionen dann in Europa den Weg, aber es ist trotzdem so, Mann, wie schön ist denn das? Du kannst dich hinsetzen und kannst es einfach genießen und hast halt nicht mehr so dieses Ding so, yo, ist es dann wieder für Kinder. Das ist halt nichts mehr, Disney Plus hat sich davon freigeredet. Ich erlebe das super oft, dass Leute, ja, aber Disney Plus, da gibt es nur so Kindersachen. Pam und Tommy ist der absolute Gegenbeweis, dass es da nicht nur Kindersachen gibt. Also spätestens mit Pam und Tommy machen die sich ja frei von jeglichem Vorteil, dass Disney Plus nur für Kids ist. So, haben sie natürlich auch vorher schon mit ihren ganzen FSK 18 Filmen und Serien, die sie da gelistet haben. Klar, Dope Sick ist ja auch ultra hart teilweise, jetzt nicht in Sachen Gewalt, aber so von der Sprache der Serie an sich ist ja Dope Sick super heftig und schlimm und erwachsen und nichts für Kinder. Und mit vielen, 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 vielen anderen Sachen, die die haben, eh auch, also braucht man gar nicht drüber reden, ne, was da an Listen aufgereiht ist an brutalen Filmen und so und auch expliziten Filmen. Aber mit sowas geraten sie nochmal damit in die Öffentlichkeit, weil die Leute dann sagen, so krass, auf Disney Plus eine Serie, dann hält sich Tommy Lee mit seinem, beziehungsweise der Winter Soldier mit seinem eigenen Schwanz, wie geil ist denn das? Und genau, darum geht's. Ich geh jetzt mal wieder kurz zurück zur Serie. Wir haben den Plot, wie gerät das Video in die Öffentlichkeit? Wir haben aber auch den Plot, wie lernen sich Tommy Lee und Pamela Anderson kennen? Bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video entsteht. Und dann geht's aber auch ganz viel um Pamela Anderson. Wir gehen ganz tief in die Materie, wie es ihr eigentlich geht, zum Zeitpunkt, als sie Baywatch dreht, dass sie immer wieder nur sexualisiert wird, dass immer, wenn sie irgendwelche größeren Monologe für sich geplant hat oder sowas, dass die wieder nur irgendwie rausgenommen werden und dass sie wieder nicht zu Wort kommen darf und das pisst sie an und ihr geht's schlecht damit. Und Lily James spielt es sehr überzeugend und sehr rührend, weil Pamela Anderson wirklich gut wegkommt dabei. Also im Gegensatz zu Tommy Lee, der aber auch im Laufe der Folgen gewinnt, also man hat dann auch irgendwann Sympathie für den, aber der Einstieg ist hart. Also wenn ich Tommy Lee wäre, der war ja noch so, Tommy Lee hat ja, als er erfahren hat, dass die Serie gibt,
war er doch so, ja, cool, wir waren die Ersten, wir haben das Internet gesprengt, hau raus. Und Pamela Anderson hat sich ja schon im Januar 21, also vor über einem Jahr, verabschiedet aus dem Internet und hat gesagt, ich habe da keinen Bock drauf, ich kann das nicht, ich ertrage das nicht. Weil für Pamela Anderson ist das natürlich eine riesenschlimme Geschichte. Die Frau hat eine Fehlgeburt gehabt in der Zeit, ihre Ehre quasi wurde gekränkt. Sie hat sie war am Struggeln und sie wollte sich emanzipieren und deswegen hat Pamela Anderson wahrscheinlich auch einfach so krasse Angst vor dieser Serie gehabt, weil sie vielleicht einfach blöd dargestellt wird. Und man muss sagen, das macht die Serie nicht. Die Serie, also gerade in Folge 4 geht es ganz, ganz viel um sie. Da geht es ganz viel um sie als Mensch. Und da steht sie wirklich vor Tommy Lee und sagt so, weißt du, dir werden sie High Five geben, aber mich werden sie Schlampe nennen. Und damit spricht sie ein sehr, sehr großes gesellschaftliches Problem an, was wir jeden Tag haben. Wenn man kennenlernt, Typen sagt so, ich habe schon 50 Frauen gevögelt, dann sagen wir so, ja, geil, Alter, High Five. Und wenn man eine Frau sagt, ich habe schon 50 Männer gevögelt, hast du Schlampe, ne? Das ist ja ein riesengroßes gesellschaftliches Problem. Und das spricht die Serie halt an. Und geht deswegen noch viel tiefer. Die Serie bringt ganz, ganz viel mit, was sie besonders macht. Sie ist natürlich irgendwie so ein bisschen witzig erzählt. Sie ist auch so ein bisschen, sie hat so viele schnelle Schnitte, viele schnelle Bilder. Ich glaube, für einen Regisseur, der auch Aitonia gemacht hat. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, aber da ist er auch, glaube ich, drin, wenn ich mich nicht täusche. Und man spürt so den Vibe, man fängt das sehr gut ein, weil man so man gibt zu dieser Story so einen Entertainment-Faktor, vergisst aber dabei nicht, dass es auch ernst ist und dass es auch traurig ist und dass dahinter Menschen stehen und dass man jetzt nicht daraus nur so, oh Mann, Pam und Tommy Bumstape damals, ey, voll funny, oder? Sondern, dass das was mit Menschen gemacht hat, positiv wie negativ. Und dass da jemand dahinter stand, der sich die Rechtfertigung rausgenommen hat, das in die Öffentlichkeit zu tragen, ohne dabei Rücksicht zu nehmen auf Pamela Anderson. Und das ist ein riesen Thema. So, und deswegen ist das Ganze jetzt da. Es geht 8 Folgen insgesamt. 4 sind jetzt dort und ich kann euch bis dato nach 4 Folgen nur sagen, es ist eine absolut großartige Serie. Als der Trailer damals angekündigt wurde, vor 3-4 Monaten, war ich schon so, ich Feuer und Flamme, ich muss das sehen, ich habe mega Bock drauf, krass aus der Sache eine Serie zu machen, eine Miniserie. Und deswegen, zieht's euch rein. Das ist dann noch abgeschlossen. Also da gibt's ja auch, dann kannst du das ja nicht ewig erzählen. Ganz großartig. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Pam und Tommy auf Disney Plus. Jetzt haben wir schon ganz schön viel Zeit rumgebracht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz in die Werbung und dann geht's gleich weiter mit Spielen und natürlich auch mit Boba Fett. Deswegen hier ist kurz die Werbung mit Maxi und dann hören wir uns gleich hier wieder in der Man Cave. Ciao, Sie. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Herzlich willkommen im zweiten Teil von Die Man Cave. Heute hier live aus meinem Arbeitszimmer. Und ich habe die Füßchen auf dem Tisch und es wird jetzt wieder sehr, sehr gemütlich. Denn wir reden jetzt erstmal über ein Spiel, was ich die letzten Tage im Urlaub ein bisschen gespielt habe. Und zwar, wir reden über Ollie World. Ollie World ist das neueste Spiel von Roll 7. Und die haben auch davor Ollie 1 und 2 gemacht und ich glaube, wie hieß das andere noch? Let There Be a Hero oder so. Auf jeden Fall, Ollie 1 und 2 waren fantastische 2D-Skate-Spiele im Pixel-Look, die ganz, ganz anders funktionieren als andere Skate-Spiele, weil die Figur eigentlich automatisch fährt. Man kann nur ein bisschen schneller drücken. Man macht sehr, sehr viel eigentlich. Also man macht fast alle Tricks ausschließlich mit dem Stick. Und das hat eine wahnsinnig magische Wirkung damals auf mich gehabt, das erste Ollie. Das zweite habe ich nicht so ausführlich gespielt. Das erste habe ich sehr, sehr gerne gespielt auf der PlayStation 4 damals. Und jetzt gibt's Ollie World. Hat sich alles ein bisschen geändert. Es ist ein bisschen im Look anders. Es ist jetzt eher cartoonartig. Es erinnert an Adventure Time so ein bisschen vom Look. Also es hat so sehr diesen Adventure Time Cell-Shading-Look. Also generell orientiert man sich schon ein bisschen so an wie heißt der nochmal, Pendleton Ward? Ist der Zeichner gewesen von Adventure Time. Auf jeden Fall so an dem Stil orientiert man sich schon, wenn er es nicht sogar gemacht hat. Ich weiß es gar nicht. Habe ich nichts drüber rausgerufen. Aber man geht sehr, sehr stark in diese Richtung und es hat auch so den gleichen Look wie der Cell-Shading-Look bei Adventure Time-Spielen himself. So, also man übernimmt das sehr, sehr stark und deswegen ist das schon mal ein anderes Feeling und man ist dieses Mal ein bisschen anders. Ich habe erst gedacht, es wäre ein Open-World-Spiel. Das ist es tatsächlich nicht, aber es erzählt ein bisschen mehr Geschichte. Man erstellt hier am Anfang eine Figur und die kommt in so ein von Skatern beherrschtes Territorium, was aus verschiedenen Gruppierungen besteht. Der erste ist eher so inselmäßig, dann gibt es später einen sehr, sehr waldmäßigen Teil, dann wird es nochmal ein bisschen mechanischer. Also man hat so verschiedene Levelarten gemorpht und auf den Karten gibt es sehr, sehr viele Strecken, die man abfahren kann, auf denen man verschiedene Aufgaben erledigen muss. Also so wie man das eigentlich aus einem guten Skate-Spiel kennt, eher arcadig, also man orientiert sich, glaube ich, der Urvater ist hier mehr Tony Hawk als Skate 1, 2 oder 3. Also man geht sehr, sehr auf die Tony Hawks Pro Skater Spiele. Und aber alles halt auf 2D weiterhin getrimmt. Also auch wenn das alles so ein Cell-Shading 3D-Look hat, das Spielgefühl ist trotzdem weiterhin 2D. Man skatet durch sehr verrückte Level, muss verschiedene Aufgaben erfüllen. Erstmal muss man so generell zum Schluss kommen, da muss man heil ankommen, im besten Fall, dass man keinmal gestürzt ist. Und dann muss man unterwegs verschiedene Aufgaben erledigen. Die werden natürlich immer anspruchsvoller, so weiter das Spiel geht. Das Setup oder beziehungsweise eure Moves werden auch immer mehr. Ihr könnt immer mehr machen, immer mehr lernen. Am Anfang könnt ihr nur fahren und springen. Es kommen immer mehr Tricks dazu, die Tricks werden immer komplexer. Es kommen immer mehr Grinds, immer mehr Kombi-Möglichkeiten, wie über Manuals und sonst irgendwas das Spiel noch weiter beherrscht. Und es hat viel mit Skills zu tun und sehr, sehr viel mit Gefühl. Also Olli Olli lebt schon immer dafür, dass es sehr, sehr, dass ihr Herrscher eures Controllers seid. Ja, und dass ihr ganz genau wisst, was ihr da macht und dass ihr schnell seid, dass ihr flink seid. Aber man kann auch dadurch, dass die Strecken und der Ablauf immer natürlich wieder sich wiederholen quasi. Bei Tony Hawk ist ja man durch den 3D, ich steuere dahin, kann ja immer durch den kleinsten Millimeter sich was verändern, aber hier ist man ja immer on track und kann quasi sehr, sehr besser noch sein Geschehen auf der Strecke perfektionieren. Dabei ist Olli Olli im Look sehr zurückgenommen. Am Anfang wusste ich nicht, wie ich den Look finden soll, weil ich den alten Look sehr mochte. Hab den neuen aber schnell ins Herz geschlossen, weil ich, wie gesagt, ein großer Adventure-Time-Fan bin und sehr, sehr mag, wie sie das so irgendwie so in Farbe gegossen haben und wie es einen anderen Anstrich hat. Ich mag die Figuren, die sie damit reinbringen, weil sie damit so ein bisschen moderne Erzählung mit reinbringen. Das kann jetzt wieder der ein oder andere weise alte Mann nicht so gut finden, aber das ist auch sehr divers in den Figuren, die man so drumherum hat, die man da so trifft. Also man ist sehr modern, man ist ja zeitgemäß, man erzählt das alles sehr süß, man hat auch alles Mögliche mit drin von so einem Prollo-Skater-Typen, der so ein bisschen einfacher gestrickt ist, bis hin zu so einer sehr mystischen Skate-Gottheit und sowas. Es ist echt ganz putzig erzählt und man schafft so ein bisschen eine Geschichte, die einem natürlich egal ist, weil es am Ende ist ein Skate-Spiel, aber man baut so ein bisschen die so süß die Elemente zusammen und das macht alles irgendwie noch ein bisschen lebendiger und eigener. Und unterlegt es auch alles mit so einem ganz sanften MIDI-Soundtrack. Also es ist so ganz wenig, was einem da so um die Ohren fliegt. Es sorgt aber auch für die richtige Atmosphäre, gerade in den ersten Level, die so ein bisschen Venice Beach-mäßig sind, aber auch ein bisschen abgefahren mit so großen Eis am Stielstücken und sowas, die auf der Strecke liegen und sowas. Also es ist auch alles sehr fantasievoll erzählt. Es hat keinen wirklichen Realismus drin. So verhält sich auch eure Figur überhaupt nicht so, aber na, man versucht das alles so ein bisschen zu abstrahieren und bewegt sich weg von dem typischen, ja, ihr fahrt jetzt hier irgendwie eine Parkbank runter und sonst irgendwas, sondern die Elemente sind drin, aber sie sind irgendwie eingestreut und eingewebt in so eine eigene Denke und eigene Erzählweise. Und das mag ich unfassbar gern. Olli Olli hat sowas Arcadiges, man spielt das alleine, man skatet das Ding runter, man kann sehr, sehr schnell resetten über Y. Also ich habe es auf der Xbox gespielt, bei der PlayStation wäre es dann Dreieck, ne, oben. Und ich finde den Vibe, ich finde die Art, wie man es erzählt, ich finde, wie es aussieht, ich finde, was es ausstrahlt und wie hoch, also es ist auch wahnsinnig viel Content, so der damit drin ist, weil die viele, viele Level in dieses, in, ich glaube 20 oder 30 Euro kostet es, in das Spiel reingepackt haben, macht Olli Olli World irgendwie unfassbar schön. Es hat so diesen typischen modernen Indie-Anstrich, es ist aber trotzdem irgendwie ein geiles Spielkonzept, es ist trotzdem auch ein bisschen klassisch, es ist trotzdem ein bisschen arcadig, es ist für Leute, die Olli Olli mögen, die ersten Olli Ollis gemocht haben, echt ein schönes Ding geworden, wo man sich schnell wieder zu Hause wohlfühlt und irgendwie einfindet, wo man sich denkt, ja, das ist genau mein Ding. Und man wird sehr schnell süchtig danach. Also mir ging es so, ich hab's gesehen, dass es kommt, war schon so, okay, krass, ich warte mal noch die ersten Reviews ab, weil nicht, dass es irgendwie nach den anderen Olli Ollis irgendwie vielleicht in eine falsche Richtung geht oder so, das kann man ja leider, kennt das ja. Auf einmal hat man gesagt, dieses Spiel machen wir jetzt auch mal in 3D und dann wurde es irgendwie von einem großartigen 2D-Spiel zu einem sehr, sehr schlechten 3D-Spiel. Da wir ja hier aber kein wirkliches 3D-Spiel haben, sondern weiterhin ein 2D-Spiel spielen, hat sich ja eh schon im Konzept nicht so viel geändert, wie ich vielleicht gedacht habe und nachdem die Kritiken dann alle so ultra positiv waren, dachte ich, ey Leute, wisst ihr was, wird sich auf jeden Fall gegönnt. Und ich habe es keine Sekunde bereut, muss ich wirklich sagen. Ich bin ein ganz großer Fan von dem Spiel. Ich habe große, große Liebe für das, wie sie es umgesetzt haben. Und ich kann mich nur wiederholen, vom Soundtrack über das Handling. Es ist alles sehr schnell, es ist alles sehr präzise, es ist sehr witzig, es ist sehr charmant. Deswegen ist Olli Olli World für Leute, die sich für so ein arcadiges, süßes Skatespiel, Geschicklichkeits-Skatespiel interessieren, seid ihr perfekt aufgehoben. Also es ist wirklich ganz, ganz großartig. Ich muss mal ganz kurz gucken, ich kann euch ganz kurz sagen, für was es das jetzt alles gibt. Da muss ich ganz kurz mal meinen Google fragen. Aber das macht ja nichts, das nehmt ihr mir auch nicht übel. Hier ist Olli Olli World von 2022. Und es gibt es für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series S und X und Microsoft Windows. Also das gibt es überall für. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht auf der Switch gäbe. Ist wahrscheinlich das perfekte Switch-Spiel sogar. Ich habe es jetzt auf der Xbox gespielt, hat auch dort sehr, sehr viel mit, sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen große Empfehlung von mir, Olli Olli World für die Switch, für die Xbox und für die PlayStation. Und der nächste Titel, den wir jetzt besprechen, ist von Techland. Und die Rede ist von Dying Light 2. Und da ich Dying Light 2 angespielt habe, aber wirklich nur angespielt habe und auch über diese ersten 1,5 Stunden nichts sagen will, weil es einfach dem Umfang dieses Spiels nicht gerecht wird, habe ich mir eine Gast-Review ins Boot geholt. Und zwar den guten Christian Korowski, aka Kuro, den man aus Game 2 kennt, der früher bei Gameswelt war und den ich immer noch nach wie vor für einen der fähigsten Videospielredakteure in Deutschland halte. Und der hat mir seine Meinung, seine Einschätzung zu Dying Light 2 mitgeteilt. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Kevin wollte auch eine Review dazu machen, hat zeitlich leider nicht geschafft, aber Kevins Meinung war ganz anders. Ich hätte die sehr gerne hintereinander abgespielt, weil man dann sieht, wie unterschiedlich so Meinungen sein können. Und das zeigt auch immer so dieses so, lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ihr müsst euch eigentlich euer eigenes Urteil bilden. Aber wir hören mal rein. Hier ist die Meinung von Kuro zu Dying Light 2.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde der Man Cave. Mein Name ist Kuro, ich bin Redakteur bei Game 2. Und Max hat mich gefragt, hey Kuro, hättest du nicht Lust, ein paar Worte zu Dying Light 2 zu verlieren? Und jo, Lust habe ich auf jeden Fall. Ich habe das Spiel jetzt knapp 10 bis 12 Stunden gespielt. Es gibt in der aktuellen Folge Game 2 einen sehr schönen Beitrag vom Kollegen Steve dazu. Der hat sich sehr ausführlich mit Dying Light 2 beschäftigt und wie ich finde einen wirklich echt schönen und unterhaltsamen Beitrag dazu gemacht, der an dieser Stelle sehr ans Herz gelegt wird von mir. Sorry für die shameless Self-Promotion. Was meine Meinung zu Dying Light 2 betrifft, ich bin echt hin und her gerissen. Und zwar mag ich das Gameplay sehr gerne, die Parkour-Elemente, die Art und Weise, wie man sich in der offenen Welt bewegt, wie man die Stadt Villador, der Schauplatz von Dying Light 2, wie man es erkunden kann, das macht wirklich sehr viel Spaß. Man kommt in einen sehr coolen Flow, man lernt neue Fähigkeiten, die echt eine Menge Spaß machen und auch nochmal die Welt so ein bisschen mehr öffnen. Und es macht echt Laune, sich einfach nur durch diese Welt zu bewegen. Die Kämpfe finde ich ebenfalls gelungen. Die Art und Weise, wie das in der Ego-Perspektive inszeniert wird, welche Moves man auspacken kann, um die Zombies zu verdreschen, das fühlt sich echt gut an. Ich mag auch die Art und Weise, wie man feindliche Angriffe ausweichen kann, wie man Angriffe parieren und abwehren kann. Das macht echt eine Menge Spaß. Mein großes Problem mit Dying Light 2 hat mit der Story zu tun, hat mit den Charakteren zu tun, mit den Dialogen und die Art und Weise, wie das alles inszeniert wird. Denn für ein Spiel, das in einer offenen Welt stattfindet, das so sehr auf Atmosphäre und Immersion setzt, auf dieses hier, du bist mittendrin Gefühl, da fliegt halt Dying Light 2 einfach heftigst aufs Maul. Denn so spaßig das Gameplay auch ist, wann immer ich irgendwie mit einem anderen Charakter interagieren musste, wann immer eine Zwischensequenz stattfand oder ich irgendwas in Richtung Hauptquest oder irgendeiner Quest machen musste, gab es so viele Momente, wo ich wirklich mit dem Kopf schütteln musste. Und ich brauche nicht immer eine wirklich ausgetüftelte Geschichte mit ausgeklügelten Charakteren, die irgendwie innovativ oder besonders dramatisch oder clever geschrieben sind. Mir reicht oft auch einfach eine simple Rache-Story oder hey, ich suche jemanden. Aber ich finde auch, dass die Story passen muss zum Gameplay bzw. zum Genre. Und Dying Light 2 ist ein Open-World-Action-Rollenspiel. Deswegen brauche ich eine Inszenierung, die im Kontext zum Gameplay Sinn macht. Und das schafft Dying Light 2 nicht. Nicht mal ansatzweise. Denn es gibt super viele Momente, wo Charaktere irgendwas sagen und sich sofort widersprechen. Wo etwas passiert, was komplett unlogisch ist. Ein Beispiel ist, man trifft relativ früh im Spiel einen NPC auf einem Dach und man bereitet sich quasi auf einen Kampf vor. Und man unterhält sich mit dieser Person ein bisschen, aber dann ruft jemand aus dem Hintergrund so, hey, wir müssen reden. Und dieser NPC, mit dem man sich unterhält, geht weg. Stattdessen kommt der unfassbar nervige Bruder, der ein bisschen voll labert. Und es vergehen, glaube ich, keine 15 Sekunden und der eigene Protagonist, Aiden, fragt nach diesem NPC, mit dem man gerade geredet hat. Hey, wo ist diese Person hin? Und ich denke mir so, ja, aber wir haben doch gerade mit dieser Person geredet. Die ist aus dem Bild gegangen, weil die sich jetzt mit einer anderen Person unterhalten soll. Und der Bruder so, ach, die steht da vorne und zeigt auf ein komplett anderes Dach. Und ich denke mir so, hä? Das macht doch jetzt absolut keinen Sinn. Es fühlt sich einfach so an, als hätte das Team bei Techland, das für die Story verantwortlich ist, nicht einmal in irgendeiner Form mit dem Gameplay-Team sich auseinandergesetzt. Denn ja, es gibt einfach so viele Momente, die im Kontext der Open World keinen Sinn machen. Und die Dialoge sind furchtbar, die Charaktere sind stellenweise richtig, richtig nervig. Und es ist nicht so, für mich zumindest, nicht so abzuwatschen mit so, ja, ist halt Trash. Das funktioniert bei mir bei Dying Light 2 nicht. Ich weiß aber auch, dass das ein schon verhältnismäßig exklusives Kuro-Problem ist, dass andere Leute bestimmt mit Leichtigkeit darüber hinwegsehen können. Aber wenn es um Open-World-Spiele geht, bin ich da halt verhältnismäßig picky. Weswegen ich Dying Light 2 jetzt auch erstmal zur Seite gelegt habe. Was ich schade finde, denn wie gesagt, das Gameplay macht mir schon Spaß. Aber wann immer ich so ein bisschen Spaß entwickle mit dem Spiel, kommt eine Zwischensequenz und ruiniert das einfach. Und das ärgert mich, weswegen ich jetzt halt Dying Light 2 erstmal auf den Pile of Shame ablegen werde und in Anbetracht der Tatsache, was der Februar sonst noch so auf Lager hat, mit zum Beispiel Horizon Forbidden West und einem Elden Ring, dann kommt Anfang März auch noch Gran Turismo 7. Ja, da will ich nicht irgendwas spielen, was so zum Teil ganz cool ist, aber zum Teil halt auch einfach sehr dilettantisch wirkt. Und ja, da freue ich mich lieber auf andere Spiele und probiert die aus. So, das war's von mir. Tut mir leid, ich habe wieder sehr lange geredet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß mit der aktuellen Folge Man Cave. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Danke, Christian Kurowski. Das war sein Gastbeitrag zu Dying Light. Ich glaube, ich würde mich an der Story nicht so stören, muss es aber nochmal irgendwann in Ruhe ausprobieren. Aber er sagt es halt eben schon selber, ne? Das große Problem ist halt, wir stehen jetzt kurz vorm Release von Horizon Forbidden West und wir stehen vor allem vorm Release von Elden Ring. Und das ist schon auf jeden Fall, das sind schon zwei große Themen die nächste Zeit auf dem Videospielmarkt. Und seine Streaming-Karriere an den Nagel zu hängen und dann das Elden Ring Release auszulassen, ist doch schon fast, das ist dilettantisch vor allem, ey. Aber naja, gut. Schauen wir mal weiter. Vielleicht dann einfach nach zwei Wochen. Leute, ich bin wieder da. Wir spielen jetzt Elden Ring durch. Man weiß nicht. Kann alles passieren. Die Man Cave, oder? Da ist immer was los. Gut. Wir kommen weg von den Videospielen. Wir kommen dahin, wo wir alle nochmal hinwollen. Denn die Musik hört doch schon ehrfürchtig auf. Es ist wieder, es ist zu Ende. The Book of Boba Fett, über das wir in der letzten Ausgabe sehr ausführlich gequatscht haben, ist zu Ende gegangen. Und ich habe viel, viel, viel dazu zu sagen. Ich habe extrem vielen Redebedarf über diese Serie. Ich habe großen Redebedarf über Fankulturen, über Fandoms und so weiter und so fort. Ich werde mich aber heute ein bisschen hier zurückhalten, weil da sich noch eine sehr große Folge von Radio Nukular zu dem Thema ansteht, wo Dominik Hammes und ich zu zweit ausführlich über diese Serie quatschen werden und wollen. Ich werde mich aber heute trotzdem schon mal ranwagen ans Finale und mir so ein bisschen nochmal so, ich werde mir noch ein bisschen so alles von der Seele reden, was mir da so aufgefallen ist, was mir gut gefallen hat, was mir auch nicht so gut gefallen hat und genau. Ich habe mir, wie vorhin schon eingangs gesagt, die komplette Staffel am Mittwoch nochmal reingezogen. Ich habe morgen zum Release um 8:45, ich habe ein paar Minuten verschlafen dieses Mal, sorry, also direkt zum Release die neue Folge geguckt, die letzte Folge geguckt, Folge 7, das Finale. Und hab dann die Folge sacken lassen, war den ganzen Tag, bin damit sehr, sehr schwanger gegangen den Tag über, hab diese mit mir rumgetragen und hab dann mich am Mittwochabend nochmal dazu entschieden, die gesamte Staffel nochmal durchzuschauen. Das heißt, ich habe mich hingesetzt in Holland, hab mir einen Schokomel, nee, Schokomel hatte ich nicht, hatte Fla tatsächlich, hab mir meinen Fla hingestellt und gesagt, so, ich gucke jetzt nochmal die gesamte Staffel Book of Boba Fett. Als ich das erwähnt habe auf Twitter, haben mich direkt irgendwelche Leute angeschrieben, wie kannst du dir das noch ein zweites Mal antun? Man ist so, Mann, Alter, ihr seid doch wirklich einfach nur das Letzte. Also das einfach auch so Leuten, die so sagen, ich guck mir das nochmal an, da Leuten so rein, ihr seid einfach nur scheiße, wirklich. Fickt euch einfach. Und dass ihr noch denkt, ihr seid im Recht, euch gehört einfach links und rechts auf die Backen gehauen. Naja. Ich habe mir dann die komplette Staffel nochmal reingefahren und erstmal, was ein sehr, sehr positiver Effekt war, wir müssen nochmal weiter vorne anfangen. Weil wir haben ja, das letzte Mal haben wir über die Folge 5 geredet. Also ich mache das im Übrigen Spoiler-Talk, ne? Also wenn ihr das Ding nicht gesehen habt, Leute, guckt es euch an, macht euch eure eigene Meinung, ist auf jeden Fall sehenswert, meiner Meinung nach. Nicht alles daran ist cool, darauf werde ich jetzt auch eingehen. Es gibt auch Sachen, die mir einfach nicht so gut gefallen, Entscheidungen, wo ich sage, so ja, die hätte man sich wahrscheinlich sparen können. Objektiv hätte man wahrscheinlich was anderes machen können, aber auch wer sind wir, um zu sagen, was man in Star Wars besser machen soll? Also das ist ja auch immer so, ja, als Außenstehender, das ist immer einfacher. Das ist wie wenn du auf eine Beziehung guckst, wenn sie jetzt einfach ihn verlassen würde, dann würde, ja, immer einfacher von außen drauf zu gucken, zu sagen, wenn man das so und so machen würde, aber wenn man mittendrin ist, hat man vielleicht da einen anderen Blick auf die Dinge, deswegen, ich will mir nicht anmaßen zu sagen, was ich anders gemacht hätte, das steht einem nicht zu, vor allem nicht bei so einem Monsterprojekt und wo man so eine krasse Verantwortung hat, wo man sich eh nur in die Nesseln setzen kann, wie bei Star Wars. Nach der Folge 5, die wir das letzte Mal noch besprochen hatten, das war ja die Mandalorian-Folge, wo er quasi das erste Mal ohne Grogu auftritt, das Darksaber hat, zur Armorer geht, unten auf Paz Vizsla trifft, Paz Vizsla quasi im Haus Vizsla sein Schwert zurückhaben möchte, der sagt aber nee, das machen wir mal lieber hier nicht, die Nummer. Mando quasi das Schwert mitnimmt, aber sozusagen seinen Mandalorian-Status verliert, weil er mal seinen Helm abgenommen hat und das vor der Armorers zugeben muss. Und dann ein bisschen frustriert wegreist von diesem Halo-Planeten und reist nach Tatooine, nach Mos Eisley zu der, ich vergesse immer ihren Namen. Naja, wir haben sie auf jeden Fall schon mal gesehen, die Mechanikerin mit den Locken, die auch die Droids hat, die kleinen, süßen Mechanical Droids aus Episode 1 und 2. Und sie sagt ihm, dass sie ein neues Schiff hat und offenbart ihm einen Starfighter, den sie jetzt dabei ist zu modifizieren für ihn. Und er will ihn erst gar nicht. Und dann macht er aber einen Starfighter-Flug. Baut er mit ihr den Starfighter zusammen. Sie überzeugt ihn dann davon. Dann macht er einen Testflug mit dem Starfighter. Und diese Folge war in vielen, vielen Hinsichten ein einziges geniales Ding. Also die hat so viel Spaß gemacht. Die ist inszeniert von Bryce Dallas Howard. Das ist die Tochter von Ron Howard, der auch zum Beispiel Han Solo mit inszeniert hat. Den Film Solo. Und sie hat ja auch schon mehrere Star Wars Folgen gemacht. In Mando Staffel 2 hat sie, glaube ich, die Bo-Katan-Folge gemacht. Kann das sein? Täusche ich mich gerade? Und ich glaube, in der ersten Staffel hat sie die AT-ST-Folge gemacht, wo sie im Wald sind. Also sie versteht ihr Handwerk und sie ist sehr, sehr gut darin, Mandalorian bzw. Star Wars zu inszenieren. Das ist doch das, was man sehr, sehr oft danach gelesen und gehört hat von Fans und ZuschauerInnen, dass sie gesagt haben, Bryce Dallas Howard sollte mehr für Star Wars machen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist ein unfassbares Level, auf dem diese Frau dieses Franchise in die Szene setzen kann. Und also hat da alles gestimmt. In der Folge danach passierte dann noch mehr Wahnsinn, denn die Folge wurde von Dave Filoni inszeniert. Und Dave Filoni ist ja der Mann, über den man sagt, er ist der große Kopf gerade hinter Star Wars. Er und Jon Favreau bilden ein absolutes Traumduo, wenn es darum geht, Star Wars zu inszenieren und zu verstehen. Sie schreiben sehr, sehr viele Sachen gerade zusammen. Sie haben Mando zusammengeschrieben, sie haben auch Boba mit zusammen produziert. Er war, glaube ich, komplett Executive Producer. Geschrieben hat es aber Favreau alleine, wenn ich mich recht entsinne. Und genau, aber Filoni ist gerade so das Ding und ist für Star Wars Fans gerade so, viele sagen immer so, böse Zungen sagen, dass er der Erste ist, der Star Wars nach George Lucas inszenieren kann. Er hat eine sehr interessante Geschichte, Filoni, für die Leute, die das vielleicht schon mal gesehen haben, gibt es ja auch diese Mandalorian Staffel 1 Doku, wo er dann auch da sitzt und wo er dann seine Geschichte erzählt, wie er zu George Lucas kam und wie er Clone Wars angefangen hat zu inszenieren. Und Filoni ist ja quasi Erfinder von Figuren wie Ahsoka oder wie Cad Bane. Die er natürlich auch jetzt ganz offiziell ins Real Life oder in die Action, Live-Action-Serien morphen darf. Und das hat er in dieser Folge wieder geschafft. Er hat in dieser Folge, glaube ich, alles zusammengeführt. Also es war für ihn, glaube ich, als großer Star-Wars-Fan, der er ja faktisch ist, war diese Folge zu inszenieren, glaube ich, einfach. Also es gab danach tausende von Memes, wo Leute gesagt haben, guck mal, der macht einfach nur, der kann nicht aufhören, noch mehr reinzupacken. Und die Filoni-Folge in der letzten Staffel Mando war ja die Ahsoka-Folge. Das war ja die, wo Ahsoka anfangs im Wald steht und die Lichtschwerter zückt und dann gegen dieses, wo sie quasi ihm diesen Beskar-Stab dann besorgt, Mando und so. Und das ist ja eine ultra krasse Folge gewesen. Die war ganz krass gefilmt, die sah ultra gut aus und nimmt sich auch krasse Ruhen rein. Also die hat ganz inszenierungstechnisch war das damals, es war eh eine 10 von 10 Folge in allen Belangen, aber inszenierungstechnisch war das wirklich unfassbar krass und Rosary Dawson als Ahsoka eh fantastisch. Und Filoni hat es nicht gereicht und deswegen hat er gesagt, passt mal auf, Leute, was ich alles reinhole. Wir fangen mal an. Mando fliegt auf dem Planeten, ich weiß jetzt nicht, welcher es ist, ich weiß auch nicht, ob der benannt ist, wo gerade Luke sich mit Grogu aufhält. Er wird da erstmal empfangen von R2-D2. Dann werden erstmal von Ameisendruiden wird quasi die Schule gebaut, die Luke haben möchte, wo er sozusagen seine ersten SchülerInnen als Jedi-Meister inszenieren wird. Dann zeigen wir Luke und zeigt Grogu. Ist natürlich krass, Grogu wieder zu sehen. Dann sehen wir Luke Skywalker, der inzwischen also diese ganze Deepfake-Nummer, ne, also wo man Gesichter imitiert, die ist auf so einem anderen Level angekommen. Also es ist ja so, dass sein Gesicht in Ende Staffel 2 von Mando ein bisschen clunky aussah. Das hatten ja viele Leute so ein Problem mit, dass das so ein bisschen sehr, wie sagt man, Uncanny Valley mäßig, das sah halt sehr, das war nicht sehr, sehr schön gemacht. Man hat das schon gesehen, dass das eine Computeranimation ist. Hier bewegt man sich davon aber weg. Man hat quasi einfach ein Abbild geschaffen von Mark Hamill aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und das ist einfach 1:1 er. Und das ist Wahnsinn, weil ich glaube, wenn ich Mark Hamill wäre und ich würde das sehen, würde ich durchdrehen. Weil ich mir denke so, fuck, ich bin alt, da bin ich aber jung. Wieso sehe ich denn so aus? Es gibt ganz wenige Millisekunden, wo man denkt, ah, okay, da sehe ich, dass eine Computeranimation ist. Ansonsten ist es unfassbar. Also das ist wirklich, sich darüber noch zu pikieren, zu sagen, ja, jetzt ist nicht ganz so gut geworden. Das ist einfach Gemaule von Wichsern. Das ist unfair und das hat nichts mehr mit Fairness zu tun. Das ist einfach kein Fakt. Die Fresse von Luke Skywalker in Folge 6 von Book of Boba Fett ist das krasseste, was ich dieses Jahr gesehen habe. Auch beim zweiten Mal gucken saß ich davor und habe mehrmals laut gesagt, ich kann nicht fassen, wie das aussieht. Das macht mich wahnsinnig. Es macht mich einfach wahnsinnig. So, naja, auf jeden Fall haben wir das. Die beiden sitzen oben auf dem Hügel. Dann, wie gesagt, R2-D2 hat den Empfang, dann steht auf einmal Ahsoka vor Mando, redet mit ihm, sagt ihm, ja, vielleicht ist nicht so gut, wenn du jetzt zum Kleinen gehst, der muss erstmal seinen Weg finden, bla 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 bla. Ich habe aber ein Geschenk für ihn, er hat den Beutel in der Hand, ja, okay, ich kann es ihm bringen und so weiter und so fort. Dann sehen wir, wie Luke mit Grogu chillt, wie die beiden sich unterhalten, wie er dann sagt, ja, was ist passiert und sowas, muss mir mal ein bisschen, gib mir mal einen Einblick. Luke fuchst sich dann rein, merkt, dass Grogu anscheinend bei der Order 66 dabei war. Man sieht eine Rückblende auf die Order 66. Wir sehen Clone Trooper bei der Durchführung der Order 66 aus der Sicht von Grogu, wie die irgendwelche Jedi-Meister vor ihm hinrichten. So, dann gehen wir wieder zurück auf die Szene mit den beiden, so wie die ganze Zeit irgendwie chillen, wie Grogu anfängt, Tricks zu lernen, so, und immer mehr irgendwie zum Jedi mutiert, so, also, ne, er genießt so ein bisschen die Ausbildung, man wiederholt so ein bisschen das, was man von Dagobah kennt. Ja, man sieht so, Luke vermittelt so das Wissen, was er von Yoda bekommen hat, vermittelt er hier weiter. Er macht ähnliche Prüfungen, er geht ähnlich rein. Er strahlt dabei eine unfassbare Ruhe aus, geht von ihm ganz tolle Energie aus. Macht richtig Bock, ihm zuzuschauen. Und die ganze Inszenierung, die Musik, wie man arbeitet, wie man bildmäßig da reingeht, ist bombastisch. Also die Szene, wenn der die Frösche fliegen lässt, du hast die ganze Zeit nur so Screenshot-Bilder, wo du sagst, okay, mach ein Bild vorne, du hast einen Hintergrund. Also die ganze Folge ist inszenierungstechnisch auf einem Level, das ist auch, selbst im Kino hätte mich das umgeblasen. So, also ich sage ja eh immer, man kann ja Episode 9, dem Film, vorwerfen, was man will, ne? Aber ich finde ja Episode 9 optisch einer der krassesten Kinofilme, die ich je gesehen habe. Also Episode 9, da kannst du ja, der hat ja so viel auf dem Kasten, der Film, was die Technik angeht, so. Was der in Story nicht hat, macht der ja mit Technik wieder weg, Alter. Das ist so Wahnsinn. Episode 9 sieht so unverschämt gut aus. Als ich den nochmal geguckt habe, irgendwann hier auf Disney Plus, habe ich den wirklich, hab gesagt, ey, das ist doch Wahnsinn, Alter. Das ist so ein krasser Film von der Inszenierung. Inszenierung her. So schade, dass der ein paar Ecken so krank, was die Story angeht, aber so, das ist von wie der aussieht, Alter, ist bombastisch so. Und das Level hält man hier auf Serienform. So, das ist Wahnsinn. Du hast wirklich diese krassen Bilder und du hast die krasse Ruhe und du hast so krasse Figuren und du hast das Gefühl, in dieser Folge stimmt einfach alles. Du hast ja am Anfang noch den Storyplot mit Cobb Vanth, über den ich mich auch sehr freue, weil ich finde, dass Timothy Olyphant den wahnsinnig gut spielt und sehr, sehr gut da reinpasst. Und es war eine Figur, die ich in Staffel 2 von Mando sehr, sehr mochte. Ich fand es total geil, dass Cobb Vanth da drin war. Und jetzt ist Cobb Vanth wieder da. Man sieht die alte Stadt, die heißt jetzt inzwischen Freetown, weil sie befreit wurde, weil der Sandwurm, den sie da getötet haben, diesen komischen, ne, diesen Riesenwurm, erste Folge von Staffel 2. Der sich gegen das Pipe-Syndikat aufbäumt und da irgendwie diese Spice, was ja sowieso eine Droge fungiert in Star Wars, dass er das irgendwie so wegschmeißt und so. Und fand ich irgendwie auch krass, so. Also ihn auch wieder zu sehen. Auch da haben wir eine geile Figur wieder mit drin. Und dann kommt ja die Szene, wo alle so waren, so, fuck off, Filoni. Fuck you, Filoni. Denn wir sehen, dass als Mando dann wieder wegfliegt und auf den Tipp von Ahsoka hört und das ihn jetzt erstmal machen lässt, Grogu und Luke, geht er zu Boba und zu allen anderen und sagt so, ey, wir brauchen noch mehr Leute. Und dann sagt er, ich habe eine Idee, ich gehe mal nach Freetown, ich rede mal mit den Leuten dort, vielleicht kann mir Cobb Vanth helfen. Und dann sehen wir, wie er zu Cobb Vanth geht und wie sie wieder treffen und wie sie aufeinander freuen, sich miteinander irgendwie zu quatschen und bla bla bla. Und dann fliegt Mando weg und dann kommt ein Stranger aus der Wüste, ein Stranger aus der Ferne, und es ist fucking Cad Bane. Und ich weiß, dass viele Leute sich an der Inszenierung von Cad Bane gestört haben, aber ich fand die Inszenierung von Cad Bane, ich habe jetzt nochmal Cad Bane in Bad Batch zum Beispiel gesehen, auch in Rebels, und ich finde den ja eine krasse Figur, ne? Also ich finde, der hat ultra krasse Ausstrahlung und das ist eine ultra geile Figur, aber das hat man wirklich aufs nächste Level getrieben. Ich finde, die Inszenierung von Cad Bane ist eine fucking 10 von 10 gewesen. So, das haben ja Leute gesagt, ja, der sieht irgendwie komisch aus und bla bla bla. Es liegt auch daran, dass der ungefähr 40 Jahre älter ist, wenn man den, also der Sprung von Clone Wars und Co. dahin sind einige Jahre ins Land gegangen, vor allem für seine Rasse. Da gibt es sehr, sehr viele Videos auf YouTube, die das erklären, warum der so aussieht, wie er aussieht. Und Leute haben sich wirklich Gedanken gemacht und haben das versucht zu erklären. Und es macht alles Sinn, weil ja Zeit vergangen ist. Er ist einfach älter geworden. So, Boba ist auch älter geworden. Das wollen viele Leute nicht wahrhaben. Die sagen, ja, ist ein dicker alter Mann. So, dann denkt man immer so, na Leute, ihr seht einfach, alle, die das schreiben, die sagen, es ist ein dicker alter Mann, ihr seht aus wie der Typ aus South Park, der da hängt in der World of Warcraft-Folge und in eine Schüssel scheißt, Alter. So seht ihr, das seid ihr so. Ihr würdet euch wünschen, auszusehen, wie hier Timora, wie heißt er nochmal? Tempura Huhn, ihr wisst schon, der Typ, der Boba spielt. Ich weiß den Namen gerade nicht. Aber auf jeden Fall, also so würde man gerne aussehen. So. Das ist aber noch ein Top-Typ, Alter. Aber da regen sich halt alle auf und bla bla bla. Und naja, ich fand auf jeden Fall die Inszenierung von Cad Bane, inklusive der Original-Synchro-Stimme im Englischen, wie fies der ist.
Boba Fett is a cold-blooded killer who worked for the Empire.
Wenn er ihm das so ins Gesicht flüstert, Alter. Das ist so geil, Mann. Das ist so insane geil gewesen. Ey, wenn ich das jetzt, wenn ich da wieder dran denke, bin ich so, boah, was ein Moment, Alter. Und dann ballert der Cobb Vanth um. Und es ist alles so krass. Du denkst so, okay, jetzt kam Cad Bane, hat dir die Ansage fürs Pike-Syndikat gemacht. Was soll denn jetzt noch kommen? Und dann siehst du die Überblende zu Luke und Grogu, wie die da sitzen. Er packt das scheiß Kettenhemd. Es ist wirklich ein fucking Kettenhemd, Alter. So, und dann sagt er so, du musst dich dazu entscheiden, oder du nimmst das Lichtschwert von meinem alten Meister Yoda. Und dann sitzt man wirklich da so, was, Alter? Und es ist abgefahren. Also diese Folge, ich glaube, also egal, was man von dieser Serie Book of Boba Fett hält und sowas, wenn man das nicht gefühlt hat als Star Wars-Fan, dann war man nie Star Wars-Fan. Also wenn man das nur abtut als, ja, das ist ja alles blöder Fanservice, dann hat man das Herz am falschen Fleck, dann hat man kein Herz. Dann pocht da, wo euer Herz ist, einfach nur ein schwarzer Klumpen, auf dem steht, ich find alles scheiße. Aber das war wirklich unfassbar. Das war insane, Alter. Ich stand auf der Couch, ich hab nur noch in mein Handy geschrien, ich hab Lukas irgendwelche schreienden Sprachnachrichten aufgenommen und war so, Dicker, was ist los? Der hat einen Ketten am Fuck Yodas Schwert. So, Freunde haben mir Nachrichten geschrieben und gesagt, ich sitze zu Hause, ich bin fertig, ich heule alles vor. Voll. Ich bin am Ende. Was macht Star Wars mit mir? Und das ist das Geilste, was es gibt. Und deswegen ist Star Wars so wertvoll. Und deswegen kann man es auch den Leuten nicht wegnehmen. Und Leute, die mir schreiben, dass sie das alles scheiße finden und dass sie es eine Frechheit finden, dass die Staffel zum zweiten Mal schauen soll, die sollen sich wirklich ficken. Weil ihr, ey, das ist wirklich für Leute. Star Wars hat in meinem Leben so eine kranke Rolle gespielt. Das hat mich so oft begleitet. Das hat mich in so vielen Phasen wirklich, wo es mir richtig, wo ich als Jugendlicher richtig viel gemobbt wurde und wo es mir richtig scheiße ging und sonst so, war Star Wars einfach so eine kranke Ablenkung und hat mir so viel Spaß gemacht, mich mit dem Phantom darum zu beschäftigen. Ich habe die ganzen Comics damals gelesen aus der ganzen Legend, ich habe irgendwelche Bücher gelesen, ich habe die Filme 100-mal geglotzt, ich habe Episode 1 geliebt, 2 geliebt, 3 geliebt. Ich habe das alles geliebt, Mann, weil ich einfach 15, 16, 17, 18 war und ich einfach, das war das Geilste, Mann. So, und deswegen sag mir nicht, wie ich was zu finden habe. Ich finde, das ist immer noch insane und ich liebe Star Wars einfach für alles, was es gemacht hat, in den guten wie in den schlechten Stunden, weil es immer noch in den schlechtesten Stunden bestes Entertainment war und ist. So, und deswegen lieb ich dieses Franchise und deswegen kann man das Leuten, man muss aufhören, Leuten zu sagen, so, das ist eine Frechheit für alle Star Wars Fans und wer das noch gut ist, den kann ich nicht ernst nehmen. So, ey, ihr tut damit Leuten echt weh, denen die Scheiße richtig viel bedeutet, weil ein scheiß Wonder Woman 84, damit hat keiner eine emotionale Bindung. Suicide Squad, das ist den Leuten scheißegal, das fängt gerade erst an, das Franchise. Wenn das scheiße ist, das scheiße so. Aber Star Wars, das ist eine ganz andere Geschichte, das wird ganz anders angegangen, das wird ganz anders angefasst. So, und deswegen ist es super wichtig, auch da ein bisschen Empathie zu haben, wie man mit den Leuten da umgeht. Ich habe zum Beispiel keinen großen Bezug zu Herr der Ringe, ich weiß aber, oder Harry Potter, aber es sind Dinge, die bedeuten Freunden und Leuten um mich herum die Welt, Alter. Und dann werde ich natürlich nicht den Teufel sagen, Harry Potter, guckst du wieder hier deinen blöden, kleinen, dummen Zauberer? So, das ist natürlich, macht man nicht, Alter. Das ist einfach, das gehört sich nicht. So, das ist bei so Sachen, die sich selber so ernst nehmen, wo die Leute auch so ernst nehmen, da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und bei Star Wars ist das wirklich so, ey, das ist wirklich dieses Gejammer, was, also dieses, ja, das ist ja alles nur Fanservice, das hat nichts, nur was mit, natürlich ist das auch eine gewisse Form des Fanservice, das ist ja klar, aber es ist halt auch weitaus mehr. Es ist halt einfach auch so, alles wird zusammengetragen, wir sehen wie so eine Art Best-of, aber irgendwie treibt es auch die Story voran und alles wird irgendwie miteinander verwoben. Das ist ein Kunststück, das ist diese ganzen Elemente organisch zusammenzuführen, Cad Bane mit Luke Skywalker in einer Folge, das irgendwie auf den Punkt zu bringen, das ist ein Kunstwerk, das ist nicht einfach nur plumper Fanservice. Plumper Fanservice sind die scheiß Sachen, die Ghostbusters 2016 gemacht hat. Oh, der Marshmallow-Mann, oh, ein weiblicher Slimer, das war scheiß Fanservice, das war schlecht geschrieben. Aber das hier, das ist filigranstes Zusammenfügen von Dingen, von denen man nie gedacht hat, dass man sie zusammen sehen wird. Das ist Wahnsinn. Der einzige Kritikpunkt, den ich dabei durchgehen lasse, ist so, ja, sie schaffen da aber wenig Neues. Und es dürfte sich Star Wars gerne wieder trauen, weil Star Wars extrem gut ist darin, Neues zu schaffen und super geil. Grogu ist der beste Beweis. Grogu ist der, Mando und Grogu sind die zwei wichtigsten Star Wars Figuren der letzten 20 Jahre, 30 Jahre, so. Und die sind ja auch einfach aus dem, also gefühlt aus dem Ärmel geschüttet worden, so. Von Filoni und Favreau. Und das ist ja auch geil. Und deswegen macht ruhig mehr neue Sachen. Ihr könnt es, Alter. Cobb Vanth ist eine großartige Figur. So, die ganzen Sachen, die ihr aus Clone Wars mit reinnimmt und sowas, alles geil, aber holt neue Leute rein, weil das geil ist. Fennec Shand ist großartig, Alter. So, das, die dürfen von mir aus, die dürfen noch so viele neue, tolle Figuren erfinden und sie dürfen auch gerne noch Figuren aus der Clone Wars Welt in das breitere Publikum in die Live-Action-Serien ziehen, weil es einfach Fun macht, Alter. Ahsoka, Bo-Katan, Cad Bane, es ist doch immer geglückt, es war immer krass, Alter. Deswegen Killer, also wirklich Killer und wahnsinnig gut inszeniert. Folge 6 war ein Meisterwerk, 10 von 10, und was Filoni da gemacht hat und wie er da die Fäden zusammenstrickt, ist wirklich großartig. Das kann man nicht anders beschreiben als sehr, sehr feinfühlig zusammengeführt und mehr als nur Fanservice. Mehr als nur Fanservice. Dann kam Folge 7 und Folge 7 hatte ein Problem, was andere Folgen auch schon vorher hatten und das heißt leider Robert Rodriguez. In Folge 7 passiert eigentlich alles, was wir erwartet haben. Wir kriegen die große Zusammenführung aus allem, der große Kampf zwischen dem Pike-Syndikat und Boba Fett läuft auf was Größeres hinaus. Es ist klar, dass natürlich auch Cad Bane, der jetzt zum Ende der Folge aufgetaucht ist, irgendwie nochmal auf Boba treffen wird, die auch zusammen eine Geschichte haben. Das Pike-Syndikat wird sich natürlich nicht bieten lassen, was da passiert. Die drei Parteien, die verschiedenen Stadtteile von Mos Espa überwachen, mit denen er eigentlich am Tisch noch dieses Abkommen hatte, die widersetzen sich diesem Abkommen und fallen in den Rücken, weil sie wissen, dass das Pike-Syndikat eigentlich mächtiger ist als Boba Fett und das, was er sich da gerade aufbaut. Das Team, was ihn, umgibt, ist Black Crescenten, der Wookie, den wir kennengelernt haben, den quasi ihm die Hutten übergeben haben, der noch weiter in Mos Espa sein Umwesen getrieben hat, den er dann zu sich ins Team geholt hat. Der Rancor ist natürlich noch ein Thema, weil der Rancor, wo ja auch Danny Trejo quasi der Trainer ist und die zwei Hutten ihm, die übergeben haben, die Twins, die ihm ja den Hutten, den Rancor übergeben haben, der kommt natürlich auch zum Einsatz. Fennec Shand haben wir natürlich noch. Wir haben natürlich die dappische Biker Gang, über die wir wirklich kritisch reden müssen, weil die wirklich das schlimmste Element an der Serie ist und nicht auf den Punkt kommt. Das große Problem ist nicht das Auftreten, sondern dass die nicht auf den Punkt kommen und dass die so wahnsinnig scheißegal geschrieben sind. Dass sie in einem Meer von Figuren, die alle irgendwie krass sind, total untergehen als völlig scheißegale, austauschbare Kackfiguren. Das ist das große Problem von denen. Die sind die dünnst geschriebenen Star Wars-Figuren seit Ewigkeiten. So, und damit widerspreche ich eigentlich meine Aussage, dass die meistens tolle neue Figuren schreiben. Aber das war leider nix. Da haben sie sich leider wirklich verschätzt. Vielleicht waren das diese 3-4 Figuren zu viel, die diese Serie nicht verkraftet hat, weil die Serie eh schon so ein Overload an 9 Figuren hat. So. Und ja, keine Ahnung. Deswegen, die Biker-Gang, da komme ich aber gleich nochmal zu. Naja, und alles irgendwie deutet eigentlich darauf hin, dass das groß wird. So. Es kommen dann auch noch die Leute aus Freetown, weil Cobb Vanth ja umgeschossen wurde. Die kommen dann noch an und helfen denen. Und eigentlich müsste alles daran stimmen. Und leider, also ich sag's mal so, das Finale hat ja alle Zutaten, wo man sagt, okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Rancor, wir haben Boba Fett, wir haben Mando mit dem fucking Darksaber, wir haben Grogu kommt noch dazu, inklusive der Mechanikerin, wir haben Fennec Shand, wir haben Black Crescenten und weiß der Kuckuck was noch alles, ne? Also das Team ist ja wirklich irgendwann riesengroß, wir haben noch Leute aus Freetown, also alles ist ja irgendwie darauf ausgelegt, so du hast die perfekten Zutaten für ein 3-Sterne-5-Gänge-Menü. Und Robert Rodriguez schafft es leider nur daraus, einen ganz guten Cheeseburger zu machen. Das ist das große Problem von der letzten Folge Book of Boba Fett. Die Folge ist nicht gut, weil sie Robert Rodriguez inszeniert hat. Und ich habe mir das ja zweimal angeguckt und ich habe versucht rauszufinden, warum mich diese Folge nicht richtig abholt, obwohl sie eigentlich alles drin hat, was mich abholen müsste. Mann, ich habe die ganze Zeit gesagt, Boba muss den Rancor reiten. Und irgendwie schafft es Robert Rodriguez, alles so ein bisschen zu verkacken. Nicht komplett, aber alles am Ende ist immer so ein bisschen so, und beim zweiten Mal gucken ist mir das mehr klar geworden als beim ersten Mal, weil ich finde, dass Robert Rodriguez eine ganz komische Form der Bildsprache hat. Also es gibt zum Beispiel, er beruft sich zum einen sehr auf klassische Bilder. Nehmen wir jetzt die Szene, wenn zum Beispiel das erste Mal der Rancor auftaucht, und dann siehst du so Typen, die sich so wegducken an so einem Obst, die so runtergehen, weil der Rancor da ist. Und das ist ganz schlecht geschauspielert, geht so ein Typ in die Knie so ehrfürchtig. Sowas macht der Ober oft, dass der auf so komische, scheißegale Figuren draufhält. Dann hat Rodriguez ganz oft so seltsame Slow-Motion-Momente, die ganz viele Bilder brechen und die nicht bräuchten, weil seine Bilder in dem Moment einfach von der Geschwindigkeit leben müssten. Und das zeigt uns die Staffel, also gerade wenn man alle 7 Folgen hintereinander schaut und auf die Folgen achtet, wo er nicht Regie geführt hat, zum Beispiel Folge 2, die ich wahnsinnig gut finde, da war ja Steph Green, hat er ja Regie geführt und da gibt es ja die Szene, wenn Boba in die Bar kommt und die Biker-Gang aufmischt. Und das ist ja so eine Kampfszene, wie die Szene, die Rodriguez mit Boba inszeniert hat in Folge 6 von Mando. Wenn er auftaucht, mit der Slave One seine Rüstung holen will, sich das erste Mal die Rüstung überstreift und halt komplett Riot geht. Und diese Sturmtruppler auseinandernimmt. Das ist ja gigantisch, die Szene. Und die ist auch von Rodriguez inszeniert. Und die passt komplett von vorne bis hinten. Aber das macht er hier in seinen Folgen nicht. Er hat sich Stilmittel ausgesucht, die irgendwie dafür sorgen, dass die Bilder nicht so wuchtig rüberkommen, wie sie müssten. Steph Green macht das zum Beispiel viel besser. Bryce Dallas Howard macht das in der Darksaber-Szene viel besser. Auch die Szene, wenn er am Anfang in das Schlachthaus kommt in Folge 6. So, 5. Irre. Alter, irre, was eine krasse Kampfszene, wenn Mando da reinkommt und diese mit dem Darksaber diese Jungs aufmischt, was für eine Brutalität und eine Gewalt und von einer brachiale Wucht von dieser Figur ausgeht, eine Bedrohlichkeit, die wir so auch gar nicht so oft erleben, das ist mega geil. Der ganze Kampf gegen Moff Gideon am Ende von Staffel 2, mega geil. Das Auftreten von Luke Skywalker, mega geil. Wir haben immer wieder Momente, wo man sagt, boah, krass, boah, krass, boah, krass. So, und Rodriguez der schafft es nicht, das so zu inszenieren wie die anderen. Der versagt da auf der Scheiße. So, der hat das schon, der hat in Folge 1 und in Folge 3 schon Sachen gehabt, wo man sagt so, ich finde Folge 3 im Nachgang nicht so schlimm wie damals. Die hat ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Die Verfolgungsjagd, die immer noch so ein bisschen zu langsam ist. Und ich habe generell ein Problem mit der Biker-Gang, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Aber in Folge 7 schafft er fast am wenigsten, alles irgendwie in Form zu gießen, obwohl er da eigentlich die meisten Möglichkeiten dazu hat. Und es ärgert mich persönlich, weil es natürlich, sage ich mir mal, als Star-Wars-Fan nicht das Maximum aus der Situation rausholt. Hätte das jemand anderes, hätte Bryce Dallas Howard diese Folge inszeniert, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir eine ganz andere Wirkung gehabt hätten am Ende, die uns viel mehr umbläst. Mich hat die Folge nicht umgeblasen, obwohl ich die ganze Zeit da so, eigentlich muss mich das gerade umblasen. Eigentlich muss das ja jetzt gerade auf mich eine krasse Wirkung haben und eigentlich muss es ja gerade richtig krass donnern und so. Und, warte mal, ich muss ja ganz kurz hier was rumschieben. Kann ich das machen? Ja, toll. Nicht, dass hier gleich die Musik angeht. Genau, Bryce Dallas Howard hätte mich damit umgeblasen und Robert Rodriguez schafft es leider irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht. Und das ist ganz oft, wie er Bilder anordnet, wie er Bildsprache benutzt, wie er cuttet, wie er Slow Motions einsetzt, auf was er für komische Sachen draufhält. Mann, die Folge geht eine Stunde und ich dachte, oh, eine Stunde ist schon ganz schön knapp und dann verliert die Folge sich zwischendrin in so billigen Ballereien. So, und auch in so komischen Inszenierungsfragen. Zum Beispiel, wenn der eine von dieser Biker-Gang Black Crescenten aufhilft und dann dreht er sich dabei so um und schießt so mit so einer, aus so einer Drehung heraus, die völlig unnötig und in der Inszenierung völlig fehl am Platz ist. Und das passiert ständig bei ihm und das passiert sonst bei keinem anderen. Und deswegen würde ich über das Finale wenig Schlechtes sagen, inhaltlich, weil ich finde so, ey, ja, es ist ein bisschen doll viel ballern und stumpf, aber das wollte ich auch. Ich wollte am Ende nochmal so diese geballte Action und ich wollte nochmal Mando und Boba zusammen in Aktion sehen und ich wollte nochmal, wie die zusammen die Leute aufmischen und sowas. Und ich wollte nochmal sehen, wie badass Fennec Shand ist und sowas. Ich wollte das alles genauso haben, aber ich finde, Robert Rodriguez macht nicht das Richtige draus. Und das ist die größte Krankheit von Folge 7, aus Staffel 1 Boba Fett. Und das ist ein bisschen schade, weil ich natürlich auch immer dann weiß, so, okay, ich weiß genau, wie die Kritik ausfallen wird. Ich weiß dieses ganze so, und deswegen ist Boba Fett nichts wert. Und diese ganze Scheiße, dieses ganze Herabgewichse von irgendwelchen Leuten, die YouTube-Videos machen und die dann sagen, sich über alles stellen, sind so, es ist alles so kacke und ich hätte es ganz anders gemacht. Und Mann, Alter, du machst YouTube-Videos, wo du arrogant in die Kamera sagst, was du alles anders gemacht hättest. Du hättest einen Scheißdreck, Alter. Halt doch einfach dein Maul. Am Ende des Tages muss man sich natürlich trotzdem mit der Staffel von Book of Boba kritisch auseinandersetzen. Das kann man auf eine normale Art und Weise tun. Und deswegen, ich persönlich finde, dass Robert Rodriguez wahrscheinlich das größte Minus an der ganzen Sache ist. Und tatsächlich die Biker-Gang nachhaltig bei mir auch einen faden Beigeschmack hinterlassen hat. Ich finde die Idee dieser 60er-Jahre-Bikes, das in Star Wars zu bringen und auch diese ganze Modding-Geschichte, das finde ich prinzipiell erstmal okay. Die Bikes waren aber hier fehlplatziert, meiner Meinung nach. Die hätten wahrscheinlich eher besser auf sowas wie Coruscant oder sowas gepasst. Die waren jetzt hier auf Tatooine, beziehungsweise Mos Eisley, Mos Espa, waren sie einfach fehl am Platz. Auch darüber hätte man hinweggesehen, hätte man dazu richtig krasse Charakter gehabt. Hätte man zu diesem Bike einen Charakter gehabt, der so exzentrisch ist, wie sein Gefährt, dann hätte man der Figur wahrscheinlich ganz anders abgekauft, dass sie das hat. Da wir hier aber diese Modding-Kids haben, die alle keine Ausstrahlung haben, also die Modding-Kids sind ja alle einfach nur, die sind alle austauschbar und scheißegal. Und das sind Star-Wars-Figuren selten und deswegen war ich so ein bisschen, ich habe der ganzen Sache bis zum Schluss eine Chance gegeben, weil ich mir dachte, ja, okay, Folge 3 haben sie jetzt nicht so geglänzt, aber mal gucken, wohin die Reise mit denen geht. Und leider schafft man es nicht, das in der letzten Folge irgendwie zu retten. Sie bleiben so dünn, sie werden sogar noch durch gewisse Inszenierungen von Rodriguez schlechter, wie gesagt, durch diese, er schießt aus dieser Drehung raus oder ja, man, die Platzsprüche von der Anführerin dieser Bande, das ist leider alles nicht so richtig auf den Punkt und nimmt denen so ein bisschen die Daseinsberechtigung. Also die haben nicht wirklich Momente, wo man sagt, die sind krass. Es gibt dann ein, zwei Momente, wo sie mal was retten, aber das hätte auch jede andere Figur oder jemand aus Freetown gekonnt. Und das ist leider schade, weil sie natürlich auch Boba dann schwächen in der Außendarstellung, weil man sagt so, ja gut, eigentlich haben wir erwartet, Boba kommt irgendwie mit einer ganzen Horde von krassen Leuten da an. Und man hat so eine Vielfalt reingebracht, das mochte ich eigentlich. Weil Fennec Shand ist badass, Mando ist badass, Black Crescent ist auf jeden Fall ein badass. Boba ist ein Badass. So, und dann hat man eigentlich schon eine ganz coole Bande und die haben das dann eher so ein bisschen runtergezogen. Also hätte man vielleicht eine Figur gehabt mit Attitude, die da reinkommt und vielleicht auch nicht diese Freetown-Leute, weil die auch so random wirkten. Oder hätte man die alle einfach eher in den Hintergrund gestellt und das hätten wahrscheinlich andere Regisseurinnen gemacht, so. Hätte man da ein anderes Bild von gehabt. Aber dadurch wird die Folge immer wieder verwässert, so. Und viele Elemente, die gut sind, auch die Droidika, die Großen, die da kommen, die eigentlich eine geile Bedrohung darstellen und auch im Kampf mit dem Rancor ist ja ein geiles Element, den Rancor gegen diese Riesendinger dotzen zu lassen. Also das ist ja mega stark, wie der auf diese Scheißdinger losgeht und die einfach denen einfach nur aufs Maul haut. Das ist ja großartig. Aber dadurch, dass immer wieder so viel Ablenkungsmaterial in umher passiert und sich die Folge in so dusseligen Schießereien verliert und auch in so komischen Erzählungen, bleibt immer so ein fader Beigeschmack. Und am Ende des Tages ist es leider dann nur okay gewesen als Finale. Ich fand's Finale aufgrund diverser Entscheidungen nur so okay. Finde aber Boba als ganzes Serie trotzdem gut, weil ich den Werdegang mag. Ich mag die spannende Erzählweise. Ich mag, dass man sagt, wir erzählen Boba Fett von einem anderen Punkt aus, nicht nur so als Badass inszeniert, sondern das ist mutig gewesen, weil hätten sie ihn einfach als Badass inszeniert und hätten irgendwie 6 random Kapitel aus seiner Geschichte, wo er irgendwie so da sitzt, immer welche Flashbacks hat, wie er irgendwelche Leuten den Arsch aufreißt und irgendwelche Aufträge ausführt, das wäre die sichere Nummer gewesen. Aber dann wäre es halt noch mehr gewesen wie Mando. Weil Mando macht das ja die ganze Zeit. So, Mando hat ja Boba im Endeffekt die Serie weggenommen, weil er einfach eben die ganze Zeit, Mando ist in den ersten 2 Staffeln hauptsächlich rumgereist und hat irgendwelchen Leuten den Arsch aufgerissen. So, unter anderem auch Fennec Shand. So, und deswegen musste man sich für Boba für was anderes entscheiden. Sonst wäre es einfach nochmal die gleiche Nummer gewesen. Und sie haben einen smarten Weg gefunden, dass er auch am Ende natürlich Cad Bane niedersticht. Ist natürlich eine krasse Geschichte, ihn vorher zu introducen, dann wieder zu killen. Haben sich auch viele Leute drüber aufgeregt. Naja, Cad Bane ist jetzt aber auch einfach so, Mann, das war ein geiles Feature für Fans, aber Cad Bane hat jetzt für die erwachsenen Star Wars Fans, die sich weniger mit Animationsserien beschäftigt haben, eh nicht so eine richtige Rolle gespielt. Das ist dann eher die, da ist wieder die eigene Erwartung, ne? Ansonsten war es halt einfach nur nett, weil er da den Gaffi-Stab, den er da zusammengebaut hat, wo es ja dann auch die Vorgeschichte irgendwie 5 Folgen vorher gab, da den zum Einsatz bringt, sowas. Das ist dann schon toll, dass er dann sieht so, okay, er hat seine alte Kampfkunst und seine neue Kampfkunst miteinander verbunden und hat damit so einer seiner schwersten Antagonisten ausgeschaltet. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Message. Aber auch da versagt Rodriguez am Ende des Tages in der Inszenierung und schafft eine Folge, die schafft einen Moment, der nicht so episch ist, wie er sein könnte. Und da mich sehr, sehr viele gute Momente in dieser Staffel gesehen habe und auch in den Vorgängerstaffeln, weiß man ja als Zuschauerin, dass das irgendwie besser können und dass Rodriguez einfach nicht so richtig hundertprozentig fähig war, das alles so zu machen, wie man das vielleicht sich gewünscht hat. Und das ist sehr verwunderlich, weil man ja Episode 6 aus Staffel 2 von Mando kennt und da hat das alles irgendwie besser funktioniert. Deswegen war auch wegen dieser Folge, weil die Erwartung an Rodriguez, als es hieß, Book of Boba Fett kommt und Rodriguez inszeniert ist, war man ja erstmal so, wow, krass, okay. Ja. Und jetzt war es am Ende des Tages, war es einfach gut bis okay, bis sehr gut teilweise. So, wir hatten Folgen da drin, die waren phänomenal. Ich finde immer noch, dass Folge 2, 4, 5 und 6 waren grandios. Gerade Folge 2 war bombastisch, finde ich immer noch eine tolle Folge, wie man so sieht, wie er bei den Tusken groß wird, wie die Twins kommen, Black Crescenten dabei ist, so, da ist bei mir richtig der Groschen gefallen. Natürlich war die Bryce Dallas Howard-Folge über Mando grandios, war eine tolle Mando-Folge, auch eine Mando-Folge, die ohne Grogu auskommt. Wir haben natürlich Grogu, das Grogu-Inszenierung mit Luke und sowas toll von Filoni umgesetzt, Cad Bane introduced, toll gemacht. Also wirklich alles drin, 10 von 10, perfekt zusammengeführt, was zusammengeführt werden musste, gut gemacht. und dann am Ende alle Elemente zusammengewurschtelt und das leider der falschen Person in die Hand gegeben und dann leider nur ein okayes Ding draus gemacht. Und das ist leider so ein bisschen schade. Und dadurch, dass es ja auch die letzte Folge ist, bleibt so ein fader Beigeschmack. Aber ich glaube, und das ist ganz, ganz wichtig, und damit möchte ich auch die ganze Sache hier so zum Abschluss bringen. Wichtig ist nicht, was wir jetzt gerade denken, wo wir da raus sind und wo wir, ey, wir haben jetzt 7 Wochen lang jede Woche ein anderes Gefühl gehabt. Erste Woche, yo, das könnte cool werden. Zweite Woche, krass. Dritte Woche, ah. Vierte Woche, wow. Fünfte Woche, wow. Sechste Woche, Siebte Woche, schade, dass das das Finale ist. Das zählt aber nicht. Zum Beispiel, ich sage euch ein anderes Beispiel. WandaVision hatte für mich ein ähnlich schwaches Ende tatsächlich. Also ich fand, das Finale bei WandaVision war das Schwächste an der ganzen WandaVision-Staffel. Und trotzdem, wenn du mich heute fragst, wie fandest du WandaVision, sage ich grandios, weil nicht mehr das Finale am Schluss steht für mich, sondern die gesamte Serie als komplettes Konzept und im Gesamtding, was die Serie mit mir gemacht hat und wie viel Spaß die mir gemacht hat, hat mir WandaVision extrem gut gefallen. War für mich eine ganz, ganz tolle Serie, hat sie auch letztes Jahr meine Top 5 geschafft. Und ich glaube, so kann man es auch als Boba-Fan betrachten. Zudem müssen wir auch sehen, diese Serie ist ja nur Wegbereiter und kann ja immer wieder ein Element sein in den folgenden Staffeln von Mando. Also er kann ja immer wieder auftauchen und irgendwie der Badass sein und ne, der dann einem die Bälle zuspielt. Und dann hat er dafür eine schöne Rolle und eine wichtige Pflicht und dann ist es auch cool. Und das finde ich irgendwie total spannend daran. Ich finde es total spannend, dass man jetzt einen Boba hat, der anders ist als den, wir vielleicht erwartet haben, was ich aber alles schlüssig und gut erzählt finde. Seine Figur ist irgendwie gut erzählt, auch wenn er manchmal nicht so ganz klar ist, wie er sich jetzt eigentlich entscheidet. Nein, wir gehen rüber in meinen Palast. Nein, wir bleiben hier. Okay. Also ein bisschen wackelig, der Gude. Aber ich finde ihn trotzdem so als Gesamtfigur, dass der jetzt auch ein bisschen verletzlicher ist und sowas. Das ist doch spannend. Also der ist doch, nimmt ihn doch aus dieser ganzen Mythosfigur raus. Und vielleicht ist es auch gar nicht so sinnvoll, so weit in seine Vorgeschichte zu gehen und alles da zu erzählen, weil so erhält man den Mythos. Boba Fett bleibt weiterhin der Mythos, der er war. Und nur der Boba Fett, den wir ab dann kennengelernt haben, der ist halt ein anderer Boba Fett. Und ob man das jetzt mag oder nicht mag, das kann man entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall in sich schlüssig. So. Und ich glaube, man kann dem noch genug Badass-Momente schaffen. Man kann den immer wieder in Mando zum Einsatz bringen. Er ist ja quasi jetzt, also man muss eh sagen, Book of Boba Fett wurde angekündigt in einer Staffel Mando. Und Mando hat eine wichtige Rolle gespielt in Boba Fett und Boba Fett hat eine wichtige Rolle gespielt bei Mando. Folglich ist es eh wie ein Spin-off zu betrachten. So, also gibt es jetzt dieses Mando-Universe mit Grogu und Mando und Boba und Fennec Shand und Bo-Katan und sonst irgendwas. Und damit kann man noch viel machen und damit kann man noch viel rumprobieren und damit kann man auch noch allerhand Momente schaffen, die großartig sind. Und beim nächsten Mal wird es dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Badass, weil man jetzt alles zu ihm erzählt hat und weil man vielleicht dann auf die schlaue Idee kam, dieser komischen Biker-Gang entweder ein bisschen mehr Substanz zu geben oder die einfach Jar Jar Binks-mäßig rauszuschreiben und zu sagen so, ja, die stehen dann im Hintergrund. So, die Möglichkeit haben sie auch. Daraus werden wieder Learnings stattfinden und das nächste Mal wird es noch krasser, noch besser. Und deswegen, ich glaube, dass dieses alles ist scheiße und sie haben es wieder verkackt und das, das ist viel zu drastisch, viel zu dramatisch, viel zu sehr sich gerne im eigenen Star Wars Leid gewälzt und in der eigenen Enttäuschung gewälzt. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn wir es mal ganz nüchtern betrachten und wenn wir auch mal meinen Fan-Modus hier ausschalten, bleibt am Ende Boba Fett einfach eine nice Star-Wars-Serie, die uns jetzt 7 Wochen toll unterhalten hat und die einen Zweck erfüllen wird auf lange Sicht. Dass darin nicht alles rund war und nicht alles perfekt war, das ist so, das ist immer so. Ich habe noch fast noch nie irgendwas gesehen, wo ich gesagt habe, so, boah, krass, da war ja alles perfekt dran. Du hast doch immer irgendein Scheiß-Element, auch in den besten Star-Wars-Filmen, Mann. Ich hasse zum Beispiel die Ewoks. Ich sag's jetzt einfach mal. Mich nerven die Ewoks. Nicht, weil ich ein Problem habe mit knuddeligen, kleinen, süßen Dingern, sonst wäre ich nicht so ein riesen Grogu-Fan. Aber irgendwie fucken die mich ab. Sind einfach dümmere Jawas. Ich weiß nicht, warum. Ich kann mit denen nicht. So, es gibt auch Rückkehr der Jedi-Ritter ist einer meiner unliebsten Star-Wars-Filme. Aus irgendwelchen Gründen. Ab der Szene nach Jabbas Palast bin ich bei dem Film jedes Mal raus. Ich weiß nicht wieso, aber das ist einfach, der langweilt mich ab dem Zeitpunkt jedes Mal wieder. So, du hast doch ständig in irgendeiner Trilogie oder in irgendeiner Filmreihe irgendwo Fehler drin. Was denn mit Herr der Ringe? Da ist doch auch nicht alles geil drin. So, Herr der Ringe ist ein großartiges Franchise, aber ist doch nicht alles geil drin. Ist immer so geil, dass Leute sagen, Herr der Ringe ist das einzige Franchise, das nie einen Fehler gemacht hat. Ach so, frag doch mal einen Hardcore-Herr der Ringe-Fan, wie er Hobbit fand. So, dann hält er dir genau den gleichen Scheiß-Vortrag und sagt, das war alles Kacke. Das war 9 Stunden ein Buch, was nur 5 Seiten hat. So, das ist immer die gleiche Nummer. So, ihr seid doch alle ständig unzufrieden und findet irgendwas. Findet euch doch einfach damit ab, dass auch Dinge nicht immer da so laufen, wie ihr sie braucht. Das ist leider so. So, am Ende des Tages stellt sich immer, das sage ich immer wieder, ist es gut gemacht oder ist es nicht gut gemacht. Boba Fett war wahnsinnig gut gemacht. So, bis auf die Scheiße, die Robert Rodriguez stellenweise verkackt hat. Ansonsten ist das alles nice und ich bin mit bis auf die Bikergänge mit allen Entscheidungen fein. Und wenn sie sich dafür entscheiden, Boba Fett so zu erzählen, dann ist es so. Und das ist okay so und deswegen ist es für mich, das Thema ist einigermaßen abgeschlossen. Ich freue mich sehr auf was kommt. So, es ist absolut als Mando-Spin-Off zu betrachten und es ist sehr, sehr, sehr spannend, wie das sich weiter in diesem Mando-Universe weiter einfuchsen wird. Und da bin ich einfach sehr gespannt drauf und ich glaube, da wird noch einiges cooles Zeug kommen. Und ich bin gespannt, wie wir in 1-2 Jahren drauf schauen. Wenn die nächste Staffel Mando dann, vermute dann wahrscheinlich im Winter laufen wird, zu Weihnachten, wie das dann alles sich so auf uns auswirken wird. Weil Mando Staffel 3 wird wahrscheinlich das größte Ding dieses Jahr, was neben Stranger Things und House of Dragons wird, glaube ich, keinen interessieren. Aber wisst ihr, was ich meine? So, das wird richtig, richtig, richtig groß, Alter. Mando Staffel 3 wird ein anderes Level erreichen nochmal, weil der Mando-Hype in den letzten 2-3 Jahren, bei erster Staffel war es so okay, bei der zweiten war es schon doll, aber ich glaube, die dritte wird nochmal richtig krass anders laufen, so. Weil, das hat man jetzt gemerkt, so als Mando aufgetaucht ist, wie die Leute ausgeflippt sind. Das ist nochmal, das hat sich alles nochmal eine ganz andere Richtung entwickelt. Deswegen, es bleibt spannend. Ich bin sehr, sehr aufgeregt, wie das so weitergeht. Mir hat das Spaß gemacht. Ich würde der Boba-Staffel am Ende 8 von 10 geben. Und, Das ist mein Fazit. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ihr wisst zwar jetzt alles, weil ihr den kompletten Spoiler-Teil reingefahren habt, aber guckt es euch an. Macht schon richtig Bock. Und jetzt am 25. Mai geht's weiter. Obi-Wan kommt auf Disney+, die Miniserie, die den Werdegang von Obi-Wan Kenobi aka Ewan McGregor erzählt. Da bin ich auch mal aufgeregt. Und dann noch Moon Knight. So rum. Richtig Bock drauf. Es wird wieder ein sehr, sehr spannendes Jahr auf Disney+. Dann kommt ja noch die Cassian Andor-Serie, dann kommt noch Mando 3. Bin gespannt, wann es mit Ahsoka losgeht. Also da wartet noch einiges, Leute. Es wird sehr schön, ich freue mich drauf. Nun gut, ihr kleinen süßen Mäuse. Das soll es gewesen sein für heute. Ich würde sagen, wir machen einen Schlussstrich. Reicht ja auch, war jetzt auch echt lange. Wieder 1,5 Stunden, ne? Und dann kommt noch Werbung rein. Mann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nächstes Mal in 2 Wochen. Wir kommen dieses Mal ein bisschen Ticken später, weil ich nächstes Mal in Disneyland bin. Ich habe Geburtstag am 27. Februar. Ich werde 38, Alter. Ich werde richtig alt. Fuck off, Alter. Noch 2 Jahre bis zu 40. Und ich bin in Disneyland über meinen Geburtstag. Deswegen kommt die Folge ein Ticken später. Also wundert euch nicht. Vielleicht werde ich dann Horizon mitbringen. Elden Ring werde ich 100%ig noch nicht mitbringen, also noch keine Hoffnung auf Elden Ring legen und wir werden mal gucken, bis dahin wird bestimmt noch einiges Spannendes passiert sein. Jetzt verabschiede ich mich aber erstmal für heute, wünsche euch allen a beautiful day, fühlt euch gedrückt und auch ein bisschen nass auf die Stirn geküsst und dann hören wir uns ganz wieder bald, Grammatik, oder? Dann hören wir uns hier ganz bald wieder, Leute, in der Man Cave. Bis dann, Sie, ciao, Sie.